Und jetzt will der Hund spielen. Nein, Mäuschen, wir spielen jetzt nicht. Jetzt ist Podcast. Oh, das wird eine interessante Aufnahme heute, glaube ich. Nein, jetzt wird nicht gerangelt. Oh Gott. Okay.
Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen an den Empfangsgeräten zu Spieleveteranen Podcast Nummer 77. Das geht so locker von der Zunge, dass ich hier dann auch gleich gut Luft holen kann, um unsere Teilnehmerliste vorzulesen. Heute volle Runde, es wird richtig eng auf dem Server. Ich begrüße in mehr oder weniger alphabetischer Reihenfolge Jörg Langer.
Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag.
Michael Hengst.
Einen wunderschönen guten Abend aus der österreichischen Tiefebene.
Petra Fröhlich.
Hallo in die Runde.
Roland Austinat.
Moin Moin aus San Francisco.
Mein Name ist Heinrich Lehnhardt und damit nicht genug. Es gibt auch noch einen Stargast. Mit dem begrüße ich ganz besonders herzlich zum ersten Mal bei den Spieleveteranen. Er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Bernhard Evers.
Ja, hallo zusammen. Oder wie man hier so sagt, Tag.
Und Bernhard, wenn wir einen Stargast haben, dann fangen wir doch gleich ganz dumm und naiv mit der Frage an. Wer bist du eigentlich? Was hast du denn so gemacht? Was qualifiziert dich denn hier als Gast da bei den Spieleveteranen beizusitzen?
Ja, also bei mir, erstmal bin ich schon etwas länger dabei. Das sind jetzt dieses Jahr um die knapp 27 Jahre. Aber auch nicht nur das Alter. Ich habe so ein paar Sachen verbrochen in der Vergangenheit, ein paar Spiele. So um die 42 Produktionen, wovon 13 mit meiner eigenen Firma. Und ich denke, das bekannteste ist wahrscheinlich das Battle Isle. Genau, also da sind ein paar Sachen dabei und auf allen möglichen Plattformen.
Und wir kommen da auch gleich ein bisschen auf das Thema zurück plaudern ein bisschen so über die Battle Isle Entstehungsgeschichte. Ist ja auch ziemlich genau 25 Jahre hier. Ich glaube, das Spiel kam im so Herbst, Spätsommer 91 raus, ne? Und dann vor 25 Jahren wart ihr so im Endspurt, nehme ich mal an.
Genau, also das ging eine Zeit lang. Also wir haben im Juni 1990 angefangen und das ganze Ding ging so bis Ende 91 dann in der Gegend.
Und vorher wollten wir noch kurz so ein, zwei aktuelle Schlagzeilen in die Runde werfen. Themen, die vielleicht spieleveteranentechnisch spannend sind. Vorher vielleicht noch mal eine eigene Sache gefragt, weil einige Kollegen waren jetzt länger nicht mehr dabei. Zum Beispiel die Kollegin. Fangen wir mal mit der Dame an, die Petra. Grüß Gott. Was hast du denn so gemacht die letzten Monate?
Nach Weihnachten vor allen Dingen.
Nach Weihnachten, genau. Ich war auf verschiedenen Veranstaltungen, auf verschiedenen Messen unterwegs, zuletzt unter anderem auf der Spielwarenmesse hier in Nürnberg. Das bietet sich hier an, hier direkt vor der Haustür. War auch mal wieder ein sehr schönes Erlebnis, nach so langer Zeit hier in diesen riesigen Toys R Us da einzudringen. Das war ganz, ganz großartig, ein wunderschönes Erlebnis. Dann zuletzt, letzte Woche beim Computerspielpreis, das sind momentan die Jury-Sitzungen. Da wird ja Anfang April der Preis verliehen in München und da wird momentan entschieden, wer die Kohle abgreift. Das gemacht und dann sind wir...
Ich hab eine Idee. Kohle abgreifen. Neue Kategorie. Bester deutschsprachiger Spieleveteran-Podcast.
Das ist mal eine schöne Idee, nachdem es alle möglichen Kategorien jetzt gab, so Kinderspiel und alles mögliche.
Ja,
du
musst aber an die Älteren denken.
Ja, nicht nur ans Jungvolk. Das war eine schöne Idee. Es gibt auch einige Undotierte, die nichts kriegen, also die ganzen Internationalen.
Ja, die brauchen wir nicht.
Ja, es gibt dieses Jahr richtig
nur Cash. Also, nur Cash.
Fast eine halbe Million Euro. Also da geht es richtig um Geld. Ja. Genau. Und das gemacht. Und momentan sind wir mitten in Vorbereitungen für ein neues Spieleportal. Und zwar heißt das gameswirtschaft.de. Geht im Juli an den Start. Und momentan werden schon die ganzen Social-Media-Kanäle bespielt, so testweise. Also twitter.com/gameswirtschaft und facebook.com/gameswirtschaft. Und im Juli geht's dann los.
Das klingt jetzt fast wie ein Fanblog über Wirtschaftssimulationen. Ist es aber, glaube ich, nicht.
Nein. Was ja viele nicht wissen, bei Wirtschaftswoche geht es ja auch darum, dass da die Leute eine Woche lang am Tresen sitzen und
ja, diskutieren. Genau, oder? Junge Naiv.
Nein, es wird tatsächlich ein im weitesten Sinne Business-Portal werden rund ums Thema Spiele. Also wir werden da vor allem wirtschaftliche Themen besprechen, wird aber weit darüber hinausgehen. Also wir werden alles abdecken vom Mobile Game bis hin zum Thema VR-Brillen, also das komplette Spektrum. Und da arbeiten wir die nächsten 3 Monate dran, dass zum Start möglichst schöne Inhalte am Start sind.
Also das wird so ein Branchending, so wer hat die schönsten Umsätze, also jetzt keine Spieletests, sondern halt mehr über die...
Nee, wir werden keine Spieletests machen, auch keine Previews und all die Dinge, weil das können zum Beispiel der Jörg mit seinen Kollegen, das machen die schon ganz wunderbar, da brauchst du nicht nochmal ein 6., 7., 8. am Markt, sondern wir werden uns wirklich auf den Business-Aspekt dann konzentrieren.
Okay, und die URL, ist die schon live? Kann man da schon hingehen oder bricht dann was zusammen?
Nein, die ist zwar live, aber das ist momentan nur eine Ankündigung. So ein Work in Progress Baustellenschild, es passiert was. Aber da gibt es noch nichts zu sehen. Also wenn man was sehen möchte, dann momentan nur auf Facebook und Twitter.
Und wer vielleicht schon ein bisschen weiter ist mit der Produktion, das ist unser lieber Kollege Michael Hengst. Michael, wir hatten ja die weltexklusive Enthüllung deiner Barbecue-Soßen-Produktionsreihe bei unserem Videopodcast letzten Sommer, also Heiterkeit und Hysterie.
Ja, und ich muss eins sagen, also die nächste Grillsaison kommt, gell? Also es wird wahrscheinlich ein früher Frühling werden, Michael, und unsere Hoffnungen ruhen auf dir.
Ja, setze mich nur unter Druck. Ich sage nur ein, ich hätte es damals nicht machen sollen, weil ich bin ein bisschen vom Erfolg überrascht, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ich habe leider im Moment sehr, sehr wenig Privatzeit, mich um die ganzen Sachen zu kümmern. Ich habe gerade eine neue Produktionsstätte aufgetan. Logistisch sind noch ein paar Sachen zu klären, wie Etikettierung, wie Abfüllanlagen und so ein Kram. Ich habe aber noch 3 reguläre Auftraggeber, die mich ganz gut beschäftigen.
Also das ist ja super. Also es funktioniert. Es kam jetzt auch keiner vom Gesundheitsamt und hat den Laden dicht gemacht, oder? Nee, anscheinend nicht.
Nein. Ich habe bisher...
Österreich, da ist man ein bisschen lässiger vielleicht.
Nicht wirklich. Nee, ich habe auch bisher super Feedback eingesammelt von allen Leuten, die es verköstigt haben. Auch international, Kollege Bob Bates übrigens, hat auch welche gegessen und fand sie super.
Also der Bob Bates von Infocom und Legend Entertainment, der Bob Bates.
Der Bob Bates ist ja auch passionierter Barbecue-Freund und hat 2 meiner Soßen bekommen und hat sie getestet und fand sie großartig.
Was du vielleicht machen könntest, es gibt ja in Florida den Billy Mitchell, den Pac-Man, damals King of Kong, Weltrekordhalter und so weiter, und der ist ja auch Soßenkönig da, der macht ja in Florida seine ganzen Grillsoßen. Vielleicht könntet ihr da was zusammentun oder so, den noch irgendwie ein bisschen rehabilitieren. Der hat ja nicht immer den besten Ruf gehabt damals, als er da seinen Donkey Kong Weltrekord Geschichten da getrieben hat und so. Vielleicht könntest du dann irgendwie Billy Mitchell und Michael Hengst present und dann macht ihr das gemeinsame Grillsoßen-Imperium auch weltweit.
Ja, oder kennt ihr Ben & Jerry's, die Eismarke, die haben ja auch so teilweise so Sorten, die in Kooperation mit irgendwelchen Promis oder so entstehen, so wie Cherry Garcia. Sehr, sehr leckeres Kirscheis übrigens. Da könntest du doch mal eine Bob Bates Geschmacksrichtung entwickeln.
Bob hat ein Rezept, das hat er mir zur Verfügung gestellt. Also es könnte durchaus sein, es gibt mal eine Grumpy Old Man Bob Bates Barbecue Soße.
Ah ja, oder vielleicht kann man das dann nach irgendeinem Spiel von ihm benennen.
Absolut alles möglich. Aber wie gesagt, im Moment, ich bin halt so eingespannt. Ich könnte mehr machen, aber ich schaffe es gerade zeitlich
nicht. Okay, also Tag und Nacht an den Kochtöpfen sozusagen.
Genau.
Okay, Wahnsinn, das sind lauter Erfolgsmeldungen, ist ja unglaublich. Liegt natürlich nur an den Spielveteranen-Podcasten, die Marketingwirkung ist ja so gigantisch. Überhaupt keine Frage.
Absolut richtig.
Dann stürzen wir uns schnell auf ein paar aktuelle Schlagzeilen. Ich glaube, das Spannendste aus Veteranensicht in den letzten Wochen war ja wohl die Meldung, dass der sehr geschätzte Warren Spector sich wieder vollzeitmäßig in die Spieleproduktion stürzen will. Da war er in den letzten Jahren im akademischen Bereich tätig Und er wird jetzt sehr wohl dann wieder der Entwicklungsleiter von System Shock 3. Das kommt so ganz offiziell und das ist wohl eine angenehme Überraschung. Oder hat dazu jemand eine Meinung oder einen Kommentar?
Ja, wollen wir hoffen, dass das nicht wieder so ein laues Nebenbeispielchen so mit ein bisschen Bioshock da drin oder so, sondern dass wir wirklich einen System Shock bekommen, weil das ist die Befürchtung, die ich habe. Ich weiß nicht, wer das Ganze finanziert in dem Rahmen, wer dahinter steckt, aber ich hoffe doch, das wird ein echtes System Shock werden.
Es arbeiten ja genug von den alten Leuten mit dran, also es wird jetzt nicht nur so ein System Shock Light, denke ich, schon nicht werden. Also du hast ja wirklich die ganze alte Boston Connection, sag ich mal, dann dabei. System Shock 2 ist ja auch schon damals, richtig, der 2 ist ja auch schon so halb in Australien gemacht worden, und deswegen denke ich mal, also jetzt da habe ich auch ein gutes Gefühl bei der Sache sozusagen.
Aber was ich mich gefragt habe, wer finanziert das Ganze eigentlich? Also nicht, dass da irgendwie nach so ein paar Monaten entweder Talent oder Geld...
Kickstarter oder nicht? War es nicht Kickstarter auch?
Noch nicht. Also, dahinter steckt Otherworld Entertainment. Das ist ja das neue Studio von dem Paul Newroth. Und der hat ja einen erfolgreichen Kickstarter gemacht für das neue Underworld-Spiel. Und System Shock 3 ist jetzt angekündigt, also er hat wohl die Rechte, aber da weiß ich jetzt noch nichts von dem Kickstarter. Ob die das auch so finanziert kriegen? Keine Ahnung.
Weil da reden von ein paar hundert Euro, sondern da geht's ja um richtig Asche, wenn es halbwegs was werden soll.
Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn die halt beim ersten Teil, wenn die mit Underworld halbwegs in der Produktion sind, haben die ja dann die ganzen Konzeptkünstler und Designer ein bisschen freier und dann, dass die dann vielleicht wie jetzt auch so Leute wie Fargo und so, die haben halt so eineinhalb Spiele in der Produktion immer, eins im Volldampf und eins so halt im Konzeptstatus und so, und dann würden die natürlich auch sagen, hey, wir machen dann Kickstarter, um halt dann Kohle eben dafür reinzukriegen, wenn halt dann das erste fertig ist, gehen ins zweite rein.
Also das würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass vielleicht noch ein Kickstarter nachkommt, weil die fangen jetzt wirklich erst an. Ich habe ein Interview gelesen mit Spectre von letzter Woche, wo er meint, also zum einen macht er jetzt noch sein Semester fertig, wo er noch doziert. Und also er fängt, glaube ich, erst nächsten und übernächsten Monat wirklich Vollzeit an mit dem Spiel und er meint, also er ist gerade dabei, einfach sich Sachen aufzuschreiben, so eine Art Design-Dokument zu schreiben, und er meint, also er muss jetzt auch nochmal das erste Spiel nochmal in Ruhe spielen, das hat jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr angefasst, um da überhaupt jetzt das nochmal auf sich wirken zu lassen. Also die sind noch in der Pre-Production. Das ist also nichts, was spontan erscheinen wird. Und deswegen, ich glaube, wenn die ein bisschen genauer wissen, was sie eigentlich machen wollen, einen Prototyp haben, dass wir da im Laufe des Jahres noch einen Kickstarter erleben, ist wohl nicht auszuschließen.
Also ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf, wenn das Ding so wird, auch nur die Hälfte davon, dann haben wir schon alle ein ziemlich geiles Ding da.
Apropos Kickstarter, noch jemand aus alten Zeiten, ist ja der Sir Clive Sinclair aus England, ein bisschen näher an Deutschland dran als die US-Ostküste. Der hat ja vor einem Jahr schon so eine Art Heimcomputer, modernen Sinclair in einem Chip mit 6 Tasten oder weiß nicht, mit 5 Tasten rausgebracht. Den Sinclair Spectrum Vega hieß er damals und es liefen dann irgendwie 14.000 Spiele drauf und du weißt ja Kuckuck was, und der hat jetzt ein neues Projekt, den Vega Plus. Und das ist so eine Art, na, auf den ersten Blick sieht es aus so ein bisschen wie eine PSP. Ist ein mobiler Sinclair, wo damals die Leute halt vielleicht noch lange gebraucht haben, das selbst herzustellen, so mit Fräsen und Kunststoffgold selber schmieden und löten, alles in einem drin. Der hat dann nur irgendwie 1.000 Spiele an Bord, nur, aber auch alle lizenziert, alles okay und alles offiziell, und den kann man auch im Fernseher anschließen, und da läuft gerade eine Indiegogo-Kampagne und man darf da noch einsteigen und mitfördern, und das Design ist eben von dem Designer gemacht worden, der schon damals die alten ZX Spectrum 81 gebastelt hat. Das könnte eine spannende Geschichte werden. Das könnte mein erster Spectrum überhaupt werden. Mein erster Sinclair-Computer. Ich habe mir damals keinen gehabt.
Also hübsch aussehen tut der Prototyp auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, haben wir in der Runde irgendwelche ehemaligen Spectrum-Besitzer? Jetzt bei der Winnie Forster wäre jetzt sehr hilfreich, aber der meldet sich ja nie auf meine E-Mails. Schnief.
Der kann ich online geben, den Spectrum selber zu Hause.
Aber sonst, ist einer von euch, hat jemand mal hier ein Spectrum besessen?
Leider nein.
Naja, besessen leider. Nicht, aber war schon ein richtig cooles Ding.
Und ich bin auch mal gespannt, also wie gesagt, sieht sehr cool aus, Spiele sind lizenziert und ja, für den Retro-Fan, der schon alles hat. Und was wollen sie etwa haben? So 100 Pfund, was immer das gerade in Euro ist, auch nicht mehr so viel.
Und dann eben noch die Farbe kannst du auswählen, ob er rot sein soll oder weiß oder blau.
Vor Trick aus. Also wir werden
kannst
das...
sogar die Fabrik noch dir angucken, halt, wenn du 200 knapp zahlst, kannst du nach Nottinghamshire fahren und dann halt mit Sir Clive durch die Gegend fahren, vielleicht in seinem Elektroauto, keine Ahnung, was man da machen kann.
Also wir linken auf die Indiegogo-Kampagne. Ich habe eine Spektrum-Erinnerung. Ich habe mir auch nie privat einen gekauft, weil da war der C64 schon teuer genug mit dem Laufwerk. Aber als klein Heini angefangen hat, als Praktikant der Happy Computer, ich habe mir wirklich manchmal ein Spektrum übers Wochenende mit nach Hause genommen, weil es gab Football Manager von Addictive Games. Das gab's zuerst für Sinclair Hardware. Das kam erst später auf C64 und so raus. Und sowas hatte ich noch nie gesehen und gespielt. Das allererste Football Manager, das war also eine Offenbarung. Weiß nicht, ob der ein oder andere da noch Erinnerungen dran hat. Nein? Okay.
Oh, sag mir eigentlich nichts. Doch, also gab's sie da nicht auch für C64? Also ich kann mich an einen... War das dasselbe?
Das wurde mal irgendwann auf alles umgesetzt. Ja, genau.
Wo der Ball aus einem Pixel bestand und zwischen so Standfiguren, die aus 10 Pixeln bestanden. Das war großartig.
Ja, das war eine völlig neue Art von Spielprinzip. Genau, das war deswegen, das hat mich damals so beeindruckt, dass ich immer so Wochenende mit dem Spektrum nach Hause gegangen bin, um dann mit meinem Drittligisten da anzutreten. Das ist so meine schönste Spektrum-Erinnerung.
Und ich glaube, es gab keinerlei Sound, aber wenn ein Tor fiel, dann gab es so einen Sägezahn-Rauscheffekt. So.
Ja, das war, glaube ich, dann so C64 exklusiv. Aber die Version, die kam erst später. Wie gesagt, also Football Manager kommt vom Spektrum oder ich glaube sogar ZX81 gab es auch mal eine Version. Anyway, also für den Sinclair-Freund. Und dann, es ist gerade unglaublich viele Jubiläen. Wir hatten im Patreon-Podcast, unauffälliger Hinweis, hatten wir schon mal kurz angerissen, die ganzen 25-Jährigen, die gerade so alle sind, so Street Fighter 2, Blizzard Entertainment. Und jetzt gab es noch ein anderes Jubiläum. Vor 30 Jahren, ziemlich genau vor 30 Jahren, glaube ich, ist wohl in Japan eine Videospielserie geboren worden. Ich glaube, da kann der Kollege Hengst mehr dazu sagen. Ist so eins von diesen obskurischen Importteilen, die kaum einer kennt, oder? Nein.
Ja, erstmal kann das nicht 30 Jahre her sein, weil so alt sind wir noch nicht. Aber das ist allerhöchstens 3 Jahre her. Nee, also Legend of Zelda hat ja dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Und da sieht man mal wieder, während die einen noch mit ihrem Fußballmanager zugange gewesen sind, haben die anderen schon richtige Spiele gespielt.
Aber, Moment mal, in Deutschland aber erst 87, ne? Weil Zelda war ja erstmal nur ein Famicom Disk Release, das kam ja erst später als Modul mit einiger Verspätung bei uns raus.
Richtig. Aber wie gesagt, für dich war der Fußballmanager eine Offenbarung, für mich war Legend of Zelda eine spielerische Offenbarung. Und ich habe seitdem, ich glaube, so ziemlich jeden Teil bis auf die unsäglichen CGI-Sachen gespielt. Und das ist auch der einzige Grund, warum bei mir privat zu Hause eine Wii U steht, weil keine Xbox 360 oder PS4. Weil ich spiele im Moment gerade die aktuellen Remakes. Wind Waker HD, Twilight Princess kommt nächste Woche HD.
Oh wow, also du spielst dann wirklich nochmal komplett durch.
Ja, natürlich, klar, logisch.
Logisch.
Sehr zum Leidwesen meiner Frau. Ja, nicht schon wieder dieses grüne Zipfelmännchen-Viech da. Also kommt sie mal rein, guckt mir wie die Schulter.
Ja, aber dazu, ich habe das Wind Waker jetzt auch nochmal rausgeholt, den Gamecube aufgebaut und hab das jetzt nochmal angefangen. Meine Tochter hat das Ding übrigens 9-mal durchgespielt.
Ernsthaft?
Ziemlicher Wahnsinn, ja doch.
Aber ich finde, für mich ist das immer noch... neuen Enden und so weiter. Also einfach so nochmal, weil es so toll war. Okay.
Ja, aber ich find's das beste Zelda eigentlich, finde ich.
Also das so quasi wie das Lieblingsbuch. So wie Kinder haben ja so ihre Lieblingsgeschichte, die wollen sie immer wieder vorgelesen kriegen. Ja, das ist dasselbe Effekt, nehme ich an.
Genau, und ich finde es einfach ganz großartig, wenn die Nacht so aufhört, das Tagesrhythmus, ne, fängt die Musik an in den Wellen. Also ich habe bis jetzt noch kein Spiel gesehen, was so eine wunderbare Meeresatmosphäre rüberbringt, wenn man mit dem Boot so fährt. Das ist absolut fantastisch.
Und das Schöne bei Zelda ist ja, das ist ja bei jedem Teil ist das wie nach Hause kommen. Also auch wenn es ein Jahr später ist oder 2 Jahre später ist, die grundlegenden Mechaniken und die Welt, das ist halt wirklich so, du warst 2 Jahre weg von zu Hause, kommst wieder und irgendwie erkennst du es schon. Also alles ist ähnlich, aber natürlich ein bisschen anders. Es ist wirklich wie nach 2 Jahren Urlaub nach Hause zu kommen.
Wird das nochmal was mit dem neuen Wii U Zelda? Als das zum ersten Mal angekündigt worden ist, auch glaube ich fast 2 Jahre her, da habe ich mir gedacht, also dafür könnte ich mir schon eine Wii U kaufen. Und jetzt warten und warten wir. Habt ihr dann auch Hoffnung?
Ja, das ist doch für dieses Jahr angekündigt. Also nochmal bestätigt worden. Die große Frage ist natürlich, wird es nur für Wii U erscheinen oder gleich für die nächste auch noch? Aber das scheint zu kommen. Und also ich muss sagen, in Sachen HD, das habe ich jetzt gerade doch ein paar Stunden gespielt. Also wir haben da schon ist im Prinzip die Testversion. Und das ist schon spaßig und hat sich auch grafisch doch merklich was getan. Also ja, ich warte sehr auf jetzt Twilight HD, aber vor allem dann natürlich auf das richtige Neue. Ich bin großer Fan der Serie.
Ja, ich würde also auch hoffen, dass das dann gleich ein Launch-Titel zugleich auch ist für die neue Konsole. Gab es ja schon mal bei, was war das, Twilight Princess? Ne, das war dann GameCube und Wii, kam ja irgendwie dann gleichzeitig, als es rauskam.
Ja, genau, mit der lustigen Spiegelung der Wii-Fassung, wo das ganze Spiel quasi gespiegelt wurde von links nach rechts.
Und ich glaube, es schadet einer neuen Nintendo-Hardware nicht, wenn es ein Zelda-Launch-Spiel gibt. Ne? Das dürfte helfen.
Ja, so bin ich zum Beispiel dem N64 gekommen. Also das habe ich mir ganz klar wegen Ocarina of Time geholt. Und dann habe ich natürlich auch noch, Super Mario 3D gespielt. Das lag bei mir auch schon bei. Aber der eigentliche Grund war tatsächlich das Zelda.
Also woran ich mich noch erinnere, also jetzt neben diesem Open-World-Gameplay, also dieses nicht-lineare Erforschen, das war ja schon für die Zeit recht ungewöhnlich bei so einem Action-Adventure, wie man es nennen will. Das war das fette NES-Modul mit der eingebauten Batterie. Ich glaube, das war das, also für uns zumindest im Westen, ne? Das war doch so mit so das erste Ding, nach dem Motto, sowas geht? Man kann einen Spielstand speichern auf dem Konsolenmodul? Das war doch der Hammer.
Naja, vorher muss man immer Passwörter eingeben, so 16 Buchstaben und Zahlen. Wenn man sich nach einem nicht gemerkt hat, konnte man wieder von vorne anfangen.
Naja, wir hatten noch keinen Cloud-Speicher.
Das Dumme ist, dass diese Module mittlerweile wohl den Saft verlieren. Und dass es deswegen einzelne, das ist natürlich jetzt auch urbane Legende, einzelne Spieler gibt, wahrscheinlich in Japan vor allem, die ihre Konsole nicht mehr ausmachen seit 10 Jahren, weil sie ihre Spielstände nicht verlieren wollen. Aber man kann das mittlerweile, glaube ich, auch bloß auslesen und speichern und so weiter. Aber also wenn jetzt hier der Michael sein 25 oder 30 Jahre altes Modul rausholt, da kann es schon sein, dass die Spielstände nicht mehr drauf sind, einfach weil die Batterie, die speziell die Spielstände wachgehalten hat, weil das war ja so eine Art, oh Gott, jetzt bräuchte man technisch versierten Menschen, so ein RAM, das aber halt...
Bernhard, hilf mal, du kennst dich doch mit allem aus.
Also prinzipiell ist es schon so, dass die Module nach der Zeit auch mal aufgeben. Das muss nicht unbedingt auch am Akku liegen, aber das ist natürlich meistens der Teil, der dann einfach versagt, leider. Und ich habe auch ein paar Module, dazu ist es zum Beispiel auch, gibt es so ein paar Pokémon auf dem Gameboy, die funktionieren einfach nicht mehr richtig. Das ist leider so.
Man muss ja gar nicht in die Module schauen. Ich habe damals für die Powerplay Wiedergeburt eine Story gemacht über Interstate 76, hatte sogar meine CD dazu aus dem Speicher gekramt und wollte es installieren auf dem PC. Aber es gab schon Lesefehler. Also das war eine ganz normale, vollwertig gekaufte CD mit eigentlich ganz regulär gepresst, nichts gebrannt und so weiter. Aber da konnte schon eben das Laufwerk nicht mehr alles lesen. Das Ding war keine 20 Jahre alt. Also wenn es geht, immer wie die US-Nationalbibliothek täglich alles umkopieren auf langerhaltende Medien im Prinzip.
Naja, bei CDs ist das ja so, dass die 6 bis 8 Jahre, sagen die so, die werden ja durchs Licht, prinzipiell lösen die sich komplett auf. Also die vernichten sich quasi selbst. Es gab ja auch CDs, die haben sich tatsächlich in ein paar Stunden aufgelöst. Wer sich noch an diese dubiosen DVDs aus dem Internet erinnert, die sind dann zugeschickt worden, nach 24 Stunden waren sie hin. Ist prinzipiell dasselbe, nur dass sie halt ein paar Jahre länger halten.
Apropos ein paar Jahre, dann stürzen wir uns doch jetzt ein bisschen in die Gaststar-Vergangenheit und Gegenwart. Bernhard, bevor wir so ein bisschen nochmal in der Battle Isle-Entwicklung schwelgen, hier nochmal die Frage, was treibst du eigentlich so aktuell? Zählst du doch die Millionen, die du mit Battle Isle gemacht hast, und bist du im Vorruhestand oder bist du aktiv in der Spieleentwicklung oder was geht so ab?
Naja, im Moment, Millionen wohl eher nicht, die haben wahrscheinlich andere. Aber nein, also momentan bin ich bei der SAE Institut, das ist School of Audio Engineering, ist eine Organisation, die im Medienbereich ausbildet. Also wir bilden Grafiker, Programmierer, also Game Arts, Game Programming, aber auch Audio Engineering und Filmregie aus und auch Webcast Media. So, und ich bin jetzt momentan Head Instructor und meine Aufgabe ist es so, die neuen Generationen auf die Spielebranche vorzubereiten, auszubilden im Bereich Games Programming. Und das ist schon ziemlich cool, nachdem ich jetzt vor kurzer Zeit dann im Bereich ProSieben Area Games in Berlin auch dafür zuständig war, asiatische Spiele in den westlichen Markt zu holen, als Senior Producer, Senior Project Manager und davor auch bei Flare Games nochmal ein bisschen was verbrochen hatte, tut es mir jetzt eigentlich ganz gut, wieder aus dem Producing-Bereich wieder etwas in die Produktion zurückzukommen. Wir haben da sehr spannende Projekte mit den Studenten, das macht eigentlich tierisch Spaß.
Und du erzählst dann immer so die Geschichten, so wie früher Opa im Krieg. Damals, wir mussten noch das von Hand ankurbeln und so, oder?
tatsächlich sind ein paar War-Stories dabei, ja. Aber viele Dinge kann man ja auch nicht in dem Rahmen so verbreiten, weil wir auch bestimmte Verträge unterschrieben haben. Leider, weil die spannendsten Sachen sind immer wirklich richtig cool. Aber das darf ich dann zum Teil leider gar nicht erzählen. Aber prinzipiell, ja. Es ist schon so, dass ich die Schüler auch sehr, sehr prinzipiell diese Stories eigentlich haben wollen. Die wollen jemanden haben, der ihnen auch wirklich sagen kann, was das in der Praxis bedeutet, wenn man dieses theoretische, akademische beibringt. Wir programmieren zum Beispiel auch Assembler auf C64, was rein akademisch ist, aber tierisch Spaß macht, weil wir haben zum Beispiel auch jetzt eine Veranstaltung mit der Uni Bochum gehabt, wo jemand aus der Sicherheitstechnik kam, die haben Aufkleber programmiert, also so kleine Etiketten, auf denen Programme laufen. Und da wird wieder Assembler gefragt, also Programmierer, die Assembler können, sind momentan sehr selten. Und da muss ich wieder Assembler programmieren, da habe ich kein Betriebssystem. Der Akku ist viel zu schwach, um solche Keys zu generieren zum Beispiel. Das sind so Sachen, die machen einfach Spaß. Natürlich machen wir auch neueste Sachen, Unreal Engine, neue Engines werden immer soweit auch unterstützt und wie gesagt, das ist einfach für mich momentan richtig cool, weil ich euch da auch in vielen Bereichen austoben kann und wie gesagt, die Schüler an sich haben das auch, die wollen einfach auch Games machen und dann auch in Kontakt bekommen, nicht groß rumreden, sondern gleich anfangen am besten. Ja, und das ist so, wir sind sehr, sehr praxisorientiert, versuchen dann auch die Sachen immer wieder im Semester dann so durchzubekommen und wie gesagt, das ist so der Fokus eigentlich momentan.
Apropos neue Engines, sag mal ganz kurz was zum Thema VR. Seid ihr da auch so ein bisschen schon drauf, wo jetzt da die beiden Preise bekannt sind für Vive und für Dingskirchen, für Oculus? Wollt ihr da auch was machen oder ist es eher noch so, abwarten?
Nee, auf keinen Fall abwarten. Ich bin jetzt gerade dabei, ein Forschungsprojekt anzustoßen, das sich genau mit diesen Dingen beschäftigt. Unter anderem muss man auch sagen, Bochum hier, Nordrhein-Westfalen, wir sind ja nicht gerade so im Zentrum der maximalen Monetarisierung, will sagen Browser-Games. wir haben hier auch andere Bereiche. Also wir haben hier die Biomedizin in Bochum, die relativ groß ist. Also wir haben etwas mehr im Bereich Serious Games, Gamification, unter anderem aber auch Visualization. Und in dem Bereich beschäftige ich mich momentan auch mit Virtual Reality, Augmented Reality, Location-Based Games. Und da haben wir jetzt gerade aktuell die Geräte und die Sachen soweit sind im Aufbau, um ein Forschungsprojekt in dem Rahmen vorwärts zu bringen, um diese Sachen zusammen auch im Unterricht zu bearbeiten.
Jetzt eine Frage, die sich der eine oder andere natürlich stellt, ist, Mensch, Bernhard, mach doch mal wieder sowas wie so Rundenstrategie mit Hexfeldern und kleinen Panzern. Es ist ja auch ein wieder aktuelles Genre. Wir werden da sicher später nochmal drüber reden in der Abteilung, was haben wir zuletzt gespielt. Hast du da mal was versucht oder Ideen oder sowas zu machen in der Richtung?
Ja klar, also versucht immer wieder über die gesamte Zeit. Es ist aber extrem schwierig für ein Team für so etwas Geldmittel aufzutreiben, weil das rein turn-based in dem Bereich ziemlich schwierig ist. Also der letzte Versuch ging von Flare Games aus. Wir haben, der Klaas Kersting hatte sich sehr interessiert für ich hatte einen Prototype gebaut, der ein klassisches Battle Isle da ist auf Phone, weil ich wollte es auf dem Tablet spielen. Ich wollte es einfach richtig cool wieder haben in dem Rahmen. Der Klaas fand es total cool. Wir haben das dann über anderthalb Jahre produziert, haben es dann auch in Norwegen, Schweden, Finnland auf den Markt gebracht im kleinen Rahmen und haben versucht, das in irgendeiner Form doch so profitabel zu machen, dass es auch für die Zahlen reicht, weil Flare Games ist ja auch in dem Rahmen sehr zahlengetrieben und das hat leider nicht funktioniert. Das heißt also, wir haben sehr, sehr viele Leute gehabt, die das Spiel total cool fanden, aber die Monetarisierung hat einfach nicht geklappt und ist dann leider eingestellt worden. Und
also das war Free-to-Play?
Ja, wahrscheinlich nicht Free-to-Play genug. Also es war schon mehr Premium in dem Rahmen. Also ein reines PvP-Spiel. Wir hatten eine kleine KI zum Tutorial und zum Üben, aber es war ein reines PvP Head-on-Head. Und ich hab's selbst sehr, sehr, sehr gern gespielt, auch alle Leute, die dabei waren. Hervorragend funktioniert, aber leider in dem Rahmen nicht in dem Sinne erfolgreich, dass wir damit weitermachen konnten, ist dann eingestellt worden. Und aktuell starten es, also wer da Bock drauf hat, ich würde es liebend gerne machen. Wir haben die Engine noch da. Zum großen Teil haben wir auch noch die Grafik da. Würde da sehr gerne was mitmachen.
Was war der Name?
Das war das Battles War Planet, also auch da angelehnt. Wir haben auch tatsächlich versucht, die Rechte zu bekommen von Ubisoft an Battle.al selbst. Wer sich erinnert, der Thomas Herzler, der ehemalige Geschäftsführer von Blue Byte, der mit Lothar Schmidt die Firma begründet hat, hat auch einen versucht, mit dem Battle.al Threshold Run da die Lizenz zu bekommen. Dann hatten wir die skurrile Situation, dass Ubisoft aus bestimmten Gründen gar nicht die vollen Rechte hatte, sondern ein Teil hat jetzt Ubisoft, ein Teil hat der Thomas Herzler. Wobei wir dann gesagt haben, also da hängen wir uns jetzt nicht mehr rein. Das ist uns einfach zu riskant und haben es dann auf eigene Kappe gemacht. Aber es wäre fast wäre es wieder ein Battle.al geworden.
Ich glaube, bei Ubisoft hatte man nicht daran gedacht, den Markenschutz zu verlängern. Und deswegen hat der Kollege Herzler dazu geschlagen. Das ist jetzt, glaube ich, diese schwierige Lage. Wer hat Battle.al wirklich? Interessant. Hast du mal je mit den Jungs von King Art Games gesprochen? Die haben ja diese Battle-Al-Hommage Kronos, Battlegirls Kronos, ne? Über Kickstarter ja gemacht.
Genau, ich finde das Spiel großartig. Leider habe ich jetzt persönlich keinen Kontakt zu King Art.
Aber das kann man doch sicher herstellen. weil da würde ich doch sagen, warum macht man das nicht als Spin-off von ihrem Kronos? Weil das ist ja schon quasi jetzt eingeführt als Marke. So eine tolle Idee, oder?
Also ich finde es ganz gut. Das Kronos, ich hab's hier, steht links oben hier, 50 Zentimeter links am Regal. Ich finde es auch ziemlich cool gemacht. Die haben ja auch die mobile Version davon und das ist eine klasse Idee, warum nicht?
Naja, gut. Also, wie gesagt, ganz Deutschland hört ja den Spieleveteran-Podcast, wie wir alle wissen. Und wir kriegen da schon Kontakt hergestellt. Kann nicht so schwierig sein.
Ich ping ihn gerade mal an.
Das geht ja schnell hier.
Live. Können wir ihn live in die Sendung holen und dann...
Sehr gut. Den Außenreporter bitte hinschicken.
Ja, genau. Und dann können wir gleich hier... Okay. Cool. Aber es ist alles doch alles nicht so leicht. Ne? So hier und Markenrechte und Namen und Bekanntheitsgrad und so weiter und so fort. Aber das ist ja schön, dass du doch dem Genre nicht abgeneigt bist. Also es ist nicht so, dass man sagt, nach all den Jahren, ich kann es nicht mehr sehen. Aber da gehen wir doch gleich in die Vergangenheit zurück. Also, Bernhard, ich glaube, du warst der erste Angestellte bei Blue Byte, ist das richtig?
Genau, so der erste Angestellte. Das Blue Byte Team bestand ja damals aus dem Thomas Herzler und Lothar Schmidt, die beide auch selbst noch programmiert haben zu der Zeit. Und darüber hinaus waren ja Thomas Häuser und Thorsten Knob als Freelancer noch mit an Bord, die aber nebenbei noch in die Schule gegangen sind.
Ach, die jungen Leute.
Das waren dann die Siedlerleute quasi dann, ne?
Genau, das war, der Thomas hat ja dann, also das erste Siedler haben wir ja mit dem Volker Wertig zusammen rausgebracht, das habe ich noch ein bisschen betreut als Producer. Und das zweite ist dann vom Thomas Häuser selbst dann gemacht werden.
Und wie bist du da so reingeraten? Weil ich glaube, die beiden Gründer, die kannten sich von Rainbow Arts. Und warum warst denn du der erste Angestellte? Was war denn deine Connection?
Ja, das ist ganz skurril. Also ich war damals auch schon im Internet, also Internet ist gut, es war das Filonet damals, unterwegs. Und es gab da jemand, der hat gepingt, ja, hier werden Spieleentwickler gesucht. Und ich hatte zu Hause auch so richtig keine Lust mehr, wollte eigentlich studieren nach meinem Fachabitur. Und dann kam da so eine Meldung von einem Menschen, der hieß Armin Gessert. Der meinte, ja, wir suchen hier Leute. Und der Armin hat mich dann angepingt und gesagt, ja, hier, die im Blue Byte, melde dich da mal. Was ich auch dann gemacht habe. Und bin dann, hat dann eigentlich eine Adventure-Engine geschrieben, in C damals, also sehr, sehr früh. Wir haben die gesamte Engine in C gehabt und der Titel, den der Lothar Schmidt konzipiert hatte als Prototype auf Atari ST in BASIC, war dann eigentlich vorgesehen als Experiment, ob man in C wesentlich besser Spiele portieren kann. Nur es ging ja darum, Zeit zu sparen, auf PC und Amiga und Atari gleichzeitig zu entwickeln in einer Sprache. Und das sollte dann das Projekt werden. Und sie haben sich dann dazu entschieden, mich dafür als einzustellen und für mich als Gelegenheit natürlich zu Hause rauszukommen.
Ah ja, also die Eltern, die fanden das prima, dass sie den Bub endlich los sind oder so alleine in der großen Stadt oder wie war das?
Naja, ich darf da mal zitieren aus dem Film Kleine Haie, wo dann auch der Spruch kommt, meine Eltern finden das ganz große Scheiße, was ich mache. Kannst du nicht was Vernünftiges machen, Junge? So, also prinzipiell war das schon so, dass da eigentlich auch zu dem Zeitpunkt Games Industry, also überhaupt nicht den geringsten Bezug hatte zum Rest der Bevölkerung, um das mal so auszudrücken. Also auch Blue Byte hatte, um überhaupt Büros anmieten zu können, sich als Werbeagentur getarnt.
Sehr gut.
Also wir hätten niemals Büros gekommen und gesagt, wir machen Computerspiele oder Videospiele.
Unseriös.
Genau.
Damals gab es noch keinen deutschen Computerspielepreis, gell?
Ich kann mich gar nicht erinnern, wann es irgendwo mal den ersten Preis gab.
Das war also Jahre. Lang weg. Ich wollte dich unterbrochen, aber es darf auch mal eine andere Frage stellen. Also ich möchte das mit der Dominanz noch nicht übertreiben. Und wir reden jetzt so vom Jahr 1990 oder wann bist du da etwa eingelaufen?
Genau, das war Juni 1990, als ich da angefangen habe. Und es ging eigentlich, ist ganz spannend, das Spiel Battle Isle war völlig anders konzipiert. Das war eigentlich, wer Herzog 2 kennt, ein Echtzeitstrategiespiel. Und der Lothar Schmidt hatte das auch soweit im Prototyp gebaut. Es war eine Mischung zwischen Nektaris, was die ganzen Engine-Teile, was so Maschinerie, Hintergrund, Idee und Story und sowas, und Story in Anführungszeichen anging, aber es war eigentlich ein Herzog 2. Also wer das noch kennt, ist ein Actionspiel, mit dem man mit einem Raumschiff durch die Gegend fliegt, Basen baut. Soweit. Und das war Battle Isle dann auch. Es war im Splitscreen komplett gleichzeitig spielbar. Man konnte auch komplett gegeneinander spielen, aber auf feldbasierten Elementen in Runden. Das haben wir gebaut in circa, das waren knapp 11 oder 12 Monate, habe ich dafür gebraucht. Und stellte sich dann heraus, dass das Spiel eigentlich komplett unspielbar war. Also es war leider so, dass der Prototyp überhaupt nicht funktioniert hat und sich herausgestellt hat, also es ging gar nicht. Man konnte zwar gegeneinander spielen, aber dieses feldbasiert hat dann dazu geführt, dass es eigentlich nur noch darum ging, wer zuerst auf einem Feld landet. Und man konnte dann auch wieder wegziehen und so. Das hat also eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und dann gab es auch dieses Krisenmeeting, an ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, wo wir alle zusammenkamen und sagten, so, was machen wir denn jetzt? Und ich weiß gar nicht, wie genau mir kam dann diese strange Idee zu sagen, naja, wenn wir jetzt die eine greift nur an und der andere bewegt sich nur, so kam das Prinzip, was wir da im ersten Battle Isle, was ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Spiel das mal so ähnlich gemacht hat, wo man wirklich diesen Planungsmodus und den Angriffsmodus verteilt gemacht hat. So ist das dann umgebaut worden und wir haben dann nochmal Zeit reingesteckt, um auch die Sachen soweit umzubauen.
Aber das war im Grunde schon euer erster großer Erfolg, oder? Weil davor waren ja komplett andere Spiele am Start, wie jetzt hier das Great Courts, ein Tennisspiel oder dieses Atomino-Denkspiel, Battle Isle, was komplett anderes. Das war aber der erste richtig große Durchbruch, oder?
Ja, also das Great Courts ist schon ganz gut gelaufen, auch international. Das war schon im Tennisbereich, war es also auch ein sehr bekanntes Spiel. Aber ich sag jetzt mal so, die reine Produktion in Deutschland ist es Battle Isle, denke ich, der Durchbruch so gewesen. Auch das Twin Worlds, auch ein sehr, sehr schönes Spiel von Thomas, wo nachher Tom and the Ghost draus wurde. Und auch das Atomino, was von dem Tobias aus Berlin gebaut wurde. Auch, ich fand es ein absolut tolles Spiel, aber die haben nie,
Dito, ich weiß noch, ich habe es aber aus Diskette auf einer Powerplay als Demo installiert damals.
Ja, und die haben nie so dieses diesen Durchbruch so eigentlich gemacht, bis dann natürlich die Siedler kamen.
Das war ja damals wirklich sehr cool und ungewöhnlich. Du konntest wirklich bei einem runden Strategiespiel gleichzeitig vorm selben Computer was machen, ne? Also durch diese Aufteilung, oder?
Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Also grandioses Spiel. Ich habe das rauf und runter gespielt, vor allem auch im Multiplayer. Aber der eine konnte halt ziehen, der andere konnte seine Angriffe angeben. Der gezogen hat, hat 10 Minuten gebraucht. Der die Angriffe gemacht hat, hat 30 Sekunden gebraucht. Also es war jetzt nicht wirklich, dass beide beschäftigt waren. Es war halt so, ja. Oder Bernhard, wirst du mir widersprechen?
Genau, das war, ich sehe es noch ein bisschen anders, weil wir nicht nur diese reinen Züge haben. Also es war tatsächlich so, der Move war deutlich wichtiger auch und hat wesentlich länger gedauert. Beim Attack wusste man schon, weil man im Move auch schon gedacht hat, ich greife den jetzt an, weil ich fahre ja sowieso dahin. Dann hatte man den Attack auch schon, aber man war nicht ausgeklammert. Man konnte immer noch ein bisschen mit rumscrollen, hat sich angeguckt und hat die Züge des anderen nachverfolgt. Was das für einen Effekt hat, ist relativ einfach. Der andere Spieler, wenn man jetzt on Hot Seat spielt, ist der eine dran und der andere sitzt gelangweilt daneben. Das gab es so bei Battle eigentlich nicht. Sondern man hat das immer ein bisschen rumgescrollt, ja, ein bisschen geguckt. Ja. Also der Effekt ist dann so zustande
gekommen. Ja, und wie bei einem Brettspiel hast du im Prinzip schon ein bisschen deine Züge schon wieder geplant, nach dem Motto, wenn er das jetzt nicht macht, kann ich das machen. Das stimmt, ja. Das ist richtig.
Aber was aber interessant ist, bei Battle 2 seid ihr, glaube ich, da weggekommen. Also dieser Splitscreen war da doch noch ein bisschen so ein Überbleibsel aus der Echtzeit-Idee à la Herzog, ne? Und ich glaube, bei Battle 2 hat man gesagt, jetzt machen wir volle Rundenstrategie. Da machen wir das nicht mehr, oder?
Genau, also wir haben beim zweiten Teil auch von Design her überlegt, wir wollten auch das Spielfeld größer haben. Das heißt also, wir wollten mehr Fahrzeuge haben, was man auch an den Flugzeugen zum Teil sieht. Das war bei Battle immer das Problem, wenn ich mir ein Flugzeug gezogen habe, da musste ich so viel scrollen, die Bildschirmseiten nach oben und so. Und wir hatten ja dann auch diese Sichtreichweiten und alles mit drin. Und das ließ sich leider mit dem Display im Splitscreen einfach so nicht mehr realisieren. Und das zweite ist, dass wir auch ein echtes Netzwerk dann hatten auf dem PC. Das kannten wir vorher auf dem Amiga so gar nicht. Also man hätte vielleicht über Parallelschnittstelle spielen können, solche Sachen, also am Modem oder so, ein Unsinn, aber wir haben auch das ganze Betriebssystem abgeklemmt. Also das war beim PC dann damals anders. Wir konnten dann zum ersten Mal auch ein echtes Netzwerkspiel machen.
Und was ist so für dich so der Lieblingsteil? Ich glaube, das war das zweite dein letztes oder warst du noch länger bei Blue Byte?
Also es gibt, der zweite war das letzte Battle Isle, dann kam ja noch das Erbe des Titanen, also der Teil dann danach das Spiel, das ist mit meinem Source und mit meiner Unterstützung soweit gebaut worden von Patrick Lamy, der ja dann Battle Isle 3 mit dem Fokus auf den Videosequenzen und der Story gemacht hat, was ich zu dem Zeitpunkt auch schon absolut interessant fand, diese Videosequenzen zu machen, waren jetzt vielleicht von der Vertextung etwas befremdlich teilweise.
Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwas mit den Videosequenzen von Battle Isle 3 zu tun? Da hätte ich jetzt einige Fragen noch dazu, aber...
Ich habe mir die Produktion angeguckt, aber der Patrick wollte halt diese ganz große Story auch mit den Drehbüchern machen und so. Und wie gesagt, wir hätten da an der Stelle eigentlich einen Autor gebraucht in dem Rahmen. Aber ich fand, wie gesagt, auch die Videosequenzen, ja, das waren ja alles Laienschauspieler, die wir hier vom Schauspieler aus dem Bochum auch weggeholt haben.
Oder Patrick als Imperator, meine ich halt, der hat ja selber mitgespielt, oder nicht, bei der ganzen Nummer?
Genau, er war der Imperator. Und also ich fand's irgendwo cool, aber man, ich weiß nicht, manche vielleicht haben es auch ein bisschen zu ernst genommen, aber wie gesagt, ich denke, die Texte waren eigentlich der Knackpunkt, der das Ding so ein bisschen ins Lächerliche dann so abdriften ließ manchmal. Also den Rest von der Produktionsqualität waren die eigentlich schon ziemlich gut. Aber von den Produktionen her, nach dem Battle Isle, habe ich ja als Produzent das Schleichwort betreut, was ich leider nicht mehr ganz bis zum Ende durchgekriegt habe, mit dem Massive, Alexander Jorias, also ein absolut hervorragender Titel, total geil. Hat dann ein bisschen länger gedauert als eigentlich gedacht. Ich weiß noch, dass wir gesagt haben, okay, wir haben, lass uns mal die Spielzeit berechnen. Ne? Wir waren so damals so in den Spielen, 20, 30 Stunden war schon ein episches Spiel und ich dachte, ich komme mal 50 raus und dann bei 160 Stunden Spielzeit gelangt.
Wow.
Und haben dann gesagt, so, jetzt müssen wir mal ein bisschen kürzen. Aber das war der letzte Titel für mich bei Blue Byte. Danach habe ich in den Wahnsinn Selbstständigkeit dann angefangen und das ist jetzt exakt dieses Jahr 25 Jahre her. Da können wir vielleicht gleich nochmal was sagen.
Noch ein Jubiläum. 25 Jahre Evas Selbstständigkeit.
Genau, das heißt, wir haben dieses Jahr drei Jubiläen. Also für mich prinzipiell, wir haben das Battle Isle, das dann 20 Jahre alt wird. Ich bin 25 Jahre selbstständig und ich werde auch 50 Jahre in diesem Jahr. Das heißt also, es wird da auch eine kleine Veranstaltung geben. Ihr seid alle herzlich eingeladen auf jeden Fall. Dazu aber nochmal mehr. Aber die andere Frage war auch unter anderem, mein liebster Teil von Battle Isle ist eigentlich immer noch das Battle Isle 1. Ich habe mir das vor kurzem auch im Rahmen von den Battles nochmal angeschaut, weil es einfach auch von den Knobeln-Elementen her wirklich auch so wirklich mehr als ein Strategiespiel ist in dem Rahmen. Also das ist für mich immer noch der beste Teil.
Und gibt's noch irgendwelche wilden Geschichten, Anekdoten, so der Crunch, die Endphase oder so? Gerade beim ersten Battle All muss es ja auch sehr spannend gewesen sein, weil ihr wusstet ja nun nicht, wie das ankommen wird. Kauft das jemand? Ich glaube, die Fachpresse hat das recht früh gut gefunden, weil da war ja auf der deutschen Packung auch das besonders empfehlenswert von Powerplay. Michael, kannst du dich noch dran entsinnen? Wann haben wir denn die ersten Versionen damals reingekriegt?
Also das muss wirklich so September, Oktober gewesen. Nee, September, glaube ich. Oder August sogar. Wir hatten damals ja noch elendig langen Vorlauf. Aber super weggekommen, damals 85% mit Prädikat. Ich glaube, der Test war von Vini. Ich habe nur den Kasten schreiben dürfen.
Okay. Aber Bernhard, wann habt ihr denn so das Gefühl gehabt, das wird was? Weil das war, glaube ich, auch euer erstes Spiel als Publisher. Da war ja schon ein bisschen Risiko dran, ne?
Ja, zu dem Zeitpunkt muss ich persönlich gestehen, also für mich gab es vom ersten Tag bis zur letzten Minute keinen Zweifel, dass das ein cooles Ding wird. Ich habe den Prototypen vom Lothar gesehen, ich habe die Grafiken vom Thorsten gesehen und ich wusste ganz genau, das wird cool. Da gab es für mich keinen Zweifel. Wir hatten aber auch die Situation, dass ich zu dem Zeitpunkt noch relativ, sagen wir mal, naiv, unerfahren war. Lothar war im Marketing hervorragend und der Thomas hat die Bude prinzipiell am Laufen gehalten. Also ich hatte absolutes Vertrauen. Für mich war Blue Byte eigentlich der schönste Platz auf dem Planeten, den es gab. Ich hatte nie irgendeinen Zweifel, dass da irgendwas schief geht. Ich wusste ganz genau, der Titel wird cool, der Titel wird geil. Ich weiß nicht, woher ich das wusste, aber ich wusste es einfach. Und wir haben immer weiter dran gebaut und hätte mich da keiner aufgehalten, wäre ich heute noch am Programmieren an dem Ding. Da kam irgendjemand mal zur Tür rein und sagt, jetzt ist Schluss. Wir haben nachher den Chris Hülsbeck an den Titel gesetzt für die Musik. Und das alles, was wir machten in dem Rahmen, irgendwie hat das funktioniert. Ich kann jetzt aber auch gar nicht genau sagen, warum. Wenn man jetzt so sagt, was ist das Geheimnis oder warum hat das alles so, wenn ich jetzt sagen, ja, wir haben hier Fokustests gemacht und dies und das, alles Blödsinn. Wir haben einfach das gemacht, was wir geil fanden, was wir cool fanden, wo wir daran geglaubt haben und wir haben das weggeworfen, was nicht funktioniert hat. Und ich denke, das war auch der Erfolg, wo der Thomas und der Lothar einfach, wir haben das nachher bei Sacred 1 unter anderem auch nochmal wiederholt, wo ich dem Holger Flöttmann auch und Franz Strader dann zum Beispiel nochmal erwähnen muss, die einfach gesagt haben, wir bauen einfach alles ein, was uns gefällt, was cool ist und alles andere schmeißen wir raus und when it's done, wenn es fertig ist, ist es fertig. Und ich weiß auch genau, dass es einige andere Tage gab, wo ich mich mal gefragt habe, naja, wenn du jetzt ins Büro gehst, wie passt dein Schlüssel noch oder ist da jetzt irgendwie mal das Schloss ausgetauscht und hast keine Arbeit mehr? Weil es gab dann doch so ein paar holprige Tage, wo es auch Finanzierungsprobleme gab. Ne?
Das wollte ich sagen, weil when it's done, kannst du sagen, wenn du Blizzard bist und du hast halt eben die Millionen reinkommen jedes Jahr von WoW und so Geschichten. Aber wenn du halt ein kleiner Independent Anführungszeichen bist und sagst when it's done, dann musst du echt entweder große tiefe Taschen haben oder irgendwie geheime Goldvorräte oder so oder ich weiß nicht, ne?
Ja, also da gab es den Thomas Herzer, der auch ein bisschen gezaubert hat. Er hatte auch, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, so Unterstützung von seinem Vater, ist aber auch in dem Rahmen alles sehr viel Nerven gekostet von den beiden. Aber da zu dem Zeitpunkt habe ich zum Glück da nicht so tief drin gesteckt. Also wir haben uns darum gekümmert, dass der Titel cool wird.
Und gab es dann die romantischen Dinge in der Endphase, in der Luftmatratze unterm Schreibtisch genächtigt oder war es nicht ganz so schlimm?
Ich weiß noch, dass wir gegenüber eine Metzgerei hatten, das war die Metzgerei Fischer, die Frau Fischer, die war jetzt auch schon ein bisschen älter, also 55 so, und der alte Herr Fischer, der, ich schätze ihn mal weit über 80 ein, der ja auch noch da vor Ort war, und die Frau Fischer kam immer, wenn wir morgens dann rausgingen, so waren wir bis 3-4 Uhr nachts da, morgens um 5-6 kamen die ersten Kruppianer, die sich da in der Bude ihr Maria Krone und Frikadelle geholt haben, und dann kamen wir auf jeden Fall in die Bäckerei morgens rein und dann meinte Frau Fischer immer so, ach Jungs, ihr hattet wieder so lange das Licht an bei euch, was habt ihr denn wieder gemacht? Ich mache euch mal jetzt schön Butter auf die Brötchen hier drauf. So, dann haben wir erstmal schön Salamibrötchen gekriegt mit viel Butter drauf von der Frau Fischer mit schönen Belag und allem drum und dran und das war also schon ganz nett so von dem Verständnis her.
So kennen wir das Ruhrgebiet, sehr schön.
Ja, wollen wir in dem Zusammenhang nochmal kurz was anblättern. Wir hatten ja die Powerplay mit dem Battle Isle Test schon mal vor vielen Jahren in irgendeinem Podcast erwähnt. Soll uns aber jetzt nicht hier abhalten, nochmal reinzugucken. Und das war die Powerplay 10 91. Wir verlinken das auch, wer nachgucken will. Also ja, das begehrte Powerplay-Prädikat. Und wie ist das so? Bernhard, hast du noch was anzumerken aus heutiger Sicht nach dem Motto, die Journalisten alle ahnungslos? Was war im Test alles falsch? Ich meine, jetzt ist der Hengst in der Leitung, das kannst du nicht mal austoben.
Da ich ja jetzt erfahren habe, dass er nur den Kasten geschrieben hat.
Kann sich ja im Nachhinein nicht beschweren, da war überall der Daumen hoch, gell?
Alles super hier. Aber gerade so ein Prädikat, ne? 85 gerade so drüber gehopst.
Ja, so am Testbericht, also was muss ich ehrlich sagen, wo ich damals immer schon gesagt habe, mein Gott, wer schreibt sowas? Ist dieses War Without Tears? Wer ist denn da drauf gekommen?
Das klingt so, als hätte das irgendein Chefredakteur oder eine Schlussredakteurin getextet, oder?
Ganz sicher.
Das war doch eine Anspielung auf einen Peter Gabriel's Song. Games Before Frontiers, War Without Tears.
Dann weiß ich schon, wer es geschrieben hat. Dann weiß ich ja schon.
Nein. Ich war zu dem Zeitpunkt nur noch Freier bei der Powerplay. Und das würde ich jetzt, der aber leider nicht in der Sendung ist, wir müssen ja mal fragen, das würde ich jetzt auf den Anatol Locker schieben, weil der war doch Peter Gabriel-Hörer. Ja, die Konspiration, jetzt kommt's zusammen. Okay. Aber ja, die ein oder andere Dachzeile ist nicht so gut gealtert. Aber das war wirklich nur als Wortspiel hatte. Auch so die Wahl des Hauptscreenshots würde ich vielleicht nochmal, also aus heutiger Sicht nach dem Motto, wäre das nicht schön, statt eines Bildchens aus dem Intro vielleicht das Spielgeschehen als Hauptbild zu nehmen. Aber wie gesagt, da sind wir heutzutage alle schlauer.
Also mit dem Powerplay-Test war ich eigentlich recht zufrieden, weil er auch, das war ja eine Doppelseite, und wir haben, wenn man sich das mal anschaut, ja auf der Doppelseite, dann ist ja in der Mitte geteilt das Cockpit da gemacht. Also ich fand es ziemlich cool so, muss ich schon sagen. Und mir hat er auch sehr gut gefallen. Vor allem auch zu dem Zeitpunkt ja mein erstes Spiel in der Presse, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Also ich fand den schon ganz gut. Auch so viele Shots so von der Grafik her.
Moment, was heißt hier ganz gut?
Ich muss ja lachen über das Bild auf Seite 47 unten rechts, die verschiedenen Icon-Funktionen. War das so für die Leute, die daheim Sicherheitskopien angefertigt haben? Weil ich meine, es ist eigentlich ein Handbuch kopiert, was hilft, oder?
Ja, vielleicht sollte das nochmal, keine Ahnung, aber prinzipiell, ich glaube nicht, dass das Spiel, also wir haben mit Raubkopien, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber ich denke, dass man das auch komplett ohne Handbuch hätte spielen können.
Und zwei Seiten Test waren ja schon ein Ritterschlag, ne? Gab's nicht für jedes Spiel.
Genau.
Und nicht vergessen, Titelbild, ne?
Ja, das ist ein schwert sich ja keiner.
Also zwei Seiten Test, Medaille und auf den Titel. Also wirklich.
Ja, vor allen Dingen auf der nächsten Seite gibt's Nobunagas Ambition 2 mit gerade mal einer Seite. Das ist ja auch was Gehaltvolles gewesen in dem Bereich. Nobunaga. Petra, euch gab's noch nicht, oder? Zu Battle Allzeiten.
Nein. Also PC Games, Amiga Games sind erst ein Jahr später an den Start gegangen, also im Herbst 92. Das hast du noch verpasst.
Ich kann mich noch erinnern, war das die Amiga 91? Es gab irgendeine Messe, wo wir auch einen Stand hatten. Da war Battle also wirklich das große Thema. Und das war ja wirklich noch so der goldene Lebensherbst des Amiga, ne?
Und ja, die Amiga-Messe.
was hast du da für Erinnerungen?
Ja, also prinzipiell weiß ich noch, dass die Messe unglaublich überfüllt war und wir da wirklich brannt wurden. Unseren Stand, den wir da gebaut hatten, haben wir dann selbst beklebt mit verschiedenen Sachen. Und ich habe wirklich den ganzen Tag am Stand präsentiert. Die Monitore waren nach außen. Wir hatten Amigas vor uns stehen und Monitor nach außen und so weiter. Und man hat mir tatsächlich, während ich präsentiert habe, haben sie nicht nur die Dekoration unten geklaut, sondern auch den Joystick. Und mir ist bis heute nicht klar, wie das zustatten gekommen ist. Ich weiß es nicht. Also wir mussten wirklich alles mit der Heißklebepistole nachher festnehmen. Die haben uns den kompletten Stand weggeräumt. Das war also schon ein bisschen strange, aber es war unglaublich voll. Und wir haben auf der Amiga-Messe auch eine CD, sage ich schon, eine Diskette, diese Datadisk mit ein paar Maps da mitgebracht, wo ich dachte mir, die hat 20 Mark gekostet. Ich sage ja, wer kauft für 20 Mark eine Diskette? Und das Ding ist unglaublich gut angekommen. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und ich weiß auch noch, wir hatten, ich weiß nicht, welche Messe das war, links neben uns, rechts neben uns, war Chris Hülsbeck. Und ich kann heute immer noch jeden einzelnen Takt von jedem Lied mit, ohne irgendwelche, naja.
Und ja, ansonsten zu Blättern, wie gesagt, wir hatten die Ausgabe schon mal in irgendeinem Podcast gehabt, dann dachte ich mir, gucke noch mal die nächste rein, die Powerplay 1191. Und da waren ein paar interessante Sachen drin, zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ob sich jemand noch an das CDTV erinnert von Commodore.
Daran will man sich nicht erinnern.
Und, also ich sehe gerade, also es waren allgemein ein paar interessante Previews drin, Wizardry 7 vom Kollegen Hengst, und Lever God, ist es auf Phobos 2, ist das sie erschienen?
Ja, aber das war ein ganz anderes Spiel.
Das okay, ich wollte gerade sagen, das ging völlig an mir vorbei. Terminator, Chaos Engine, viele, viele Previews. Und Moment, ich bin noch am Blättern, wenn jemand über Brücken will. Blätter. Ah, hier. Seite 49. CDTV, die herbe Enttäuschung. Also eine Überschrift, die doch relativ schon klar macht, in welche Richtung das geht. Wo also CDTV-Spiele mal besprochen worden sind. Und das CDTV, das war ja quasi ein Amiga minus Tastatur, also als Konsole, aber mit CD-ROM-Laufwerk, korrekt? Okay, ich glaube, ich bin der Einzige, der sich noch dunkel dran erinnert. Auf jeden Fall, da sind ein paar ganz lustige Spiele-Vorstellungen, unter anderem ein fast vergessenes Kleinod der Schlechtigkeit Psycho Killer, ein Exklusivspiel für CDTV. Also ganz lustig zu lesen und ja, also das Gerät war kein großer Erfolg. Das war bei Bluebird auch kein Thema. Da hat gesagt, Mensch, du musst jetzt eine CDTV-Version von BattleEye machen, oder?
Doch, tatsächlich hat der Commodore bei uns angefragt, ob wir einen Titel für den Launch-Titel für das Gerät machen wollen für BattleEye, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ich weiß nur, also Thomas hatte uns das auch erzählt, aber das war völlig unverschämt, was Commodore sich da wohl ausgedacht hatte. Das ging überhaupt nicht. Und mir ist auch völlig unerklärlich, wie sowas dann zustande kam. Aber meinten sich nach, haben die sich da fachgerecht selbst hingerichtet. Aber ich weiß noch, es war eine völlig unverschämte Geschichte und deswegen haben wir es dann auch leider gelassen.
Was genau war unverschämt daran? Also ich hätte jetzt gedacht, dass Commodore kommt und sagt, hier ist Geld, macht mal was, damit wir unsere Hardware verkaufen. Oder wie war das?
Also genau weiß ich es nicht mehr, da müsste man den Thomas nochmal fragen. Aber so im Kontext von dem war der Deal wohl unannehmbar.
Okay. Hat man gemerkt,
also die wollten euch, was weiß ich, nur 20% der Erlöse lassen oder?
Nee, also Thomas hat es mir damals im Rahmen erzählt, aber ich habe es jetzt wie gesagt vergessen, aber ich weiß noch genau, dass es sie auch gesagt haben, nee, das ist Quatsch, das machen wir nicht.
Naja, dafür gab es dann Psycho Killer. Ist nicht ganz Battle-Isle, aber immerhin, naja. Und was mir also auffällt im Testteil, wow, die Simulationen, also erstmal Gunship 2000, ein super vom Kollegen Hengst.
Aber nur ein Gut von Boris.
Aber wenige Seiten weiter kommt nämlich Secret Weapons of the Luftwaffe. Das war die Flugsimulation, die sogar ich begeistert gespielt habe.
War keine Empfehlung.
Erstaunlicherweise, was? Das muss ein Fehler gewesen sein. Weil das hat 88 Fehler, ja. Und kein Wappal. Mhm. Das glaube, das hat nur das Layout vergessen, oder? Michael?
Ja, das war deutlich ein Fehler. Das war ja witzigerweise auch die einzige Simulation. Wir hatten ja einen Tornado-Testpiloten bei uns in der Redaktion. Und er hat sich ein paar Sachen angeschaut und die Simulation, das fand er am geilsten.
Und das war natürlich Larry Holland und das war ja so ein bisschen der Vorläufer von X-Wing. Das war also dann die Entwicklungsgeschichte. Und Secret Weapons of the Luftwaffe, das hatte einfach eine super Spielbarkeit. Also wie gesagt, Flugsimulation konntest du mich ja jagen. Aber das hat irgendwie alles gepasst. Und das Thema, oder Michael, hast du da noch Erinnerungen dran, was daran so cool war?
Ja, es war einfach rund. Also muss man doch nicht sagen. Also das konnten sowohl Einsteiger super spielen wie auch Simulationsexperten. Das war sauber recherchiert. Die Sachen haben sich gut geflogen. Man hatte niemals das Gefühl, dass die Technik einen irgendwie überfordert. Was ja bei vielen Flugsimulationen wie bei Falcon 4.0, da brauchst du 3 Monate, um nur erstmal zu wissen, was im Cockpit passiert, was da abgeht. Also du kommst relativ schnell rein, hast relativ gut Erfolgserlebnisse und es spielt sich einfach saugut. Muss man wirklich sagen, das hervorragende Design ist auch heute noch so.
Und also wenn ihr was habt, gell, immer reinwerfen. Also was mir bei Blättern natürlich noch aufgefallen ist, Seite 124, Bundesliga Manager Professional, ein super von mir. Das war wirklich, weil Blätter ich
weiter.
Football Manager erwähnt habe und Michael jetzt sicher gerne noch ein paar detaillierte Analysen haben will. Das war dann also wirklich eine angenehme Überraschung, auch noch eine deutsche Produktion, unglaublich aber wahr, und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin der Einzige in der Runde, der sich für Sportspiele interessiert, kann das sein?
Diese Art Spiel habe ich damals auch gespielt mit großer Begeisterung, aber das gibt's ja nicht mehr. Ist ja tot, das Genre.
Ja, ich bin auch nicht mehr, mir sind die Dinger irgendwann zu komplex geworden. Was ja wohl sehr gut sein soll, ist ja, ich glaube, von Sega gibt's ja diesen Football Manager noch.
Ja, aber auch sehr, sehr, sehr komplex. Also bei weitem nicht so simpel wie jetzt der Bundesliga Manager Professional damals.
Das ist so ein Genre, das hat so den Komplexitätstod irgendwann gestorben. Noch ein Feature, noch mehr. Und da war halt so der Bundesliga-Manager oder Anstoß, was er dann von Ascaron kam. Das war halt auch sehr cool, weil das war halt nicht zu überladen ernst, sondern hatte immer noch so leichte Bedienung und Spaß. Und gab schon gute Sachen.
Ja, damals ging es sofort zu 1000 auch noch gut. Und dann danach ging es abwärts, also ab Hattrick.
Ja, jetzt im Moment haben wir da im Mobile-Bereich einige Sachen, die aber wieder so kaum auffallen, wo man sehr, sehr einfache, ich sag mal, Sportsimulationen hat, wo man ein bisschen spielen kann. Das ist ein Mini-Football oder solche Sachen, die da kommen. Aber wie gesagt, auch in dem Rahmen mit sehr, sehr wenig Regeln. Das gibt es eigentlich nur im Mobile-Bereich, denke ich.
Generell fällt mir auf, dass das ganze Ding so kurz vor Weihnachten, ich meine, 11 und so, müssten ja eigentlich mehr so größere Titel drin sein halt. Und ja, klar, gibt auch ein paar sicherlich gute halt, aber irgendwie das allgemeine Niveau scheint mir 91 nicht so doll gewesen zu sein.
Denk an den Vorlauf. Also zum einen mal Ausgabe 11 heißt, die war im Oktober ja schon draußen. Das heißt, da hatten wir Deadline, die Vorläufe waren damals wirklich länger, da hatten wir wahrscheinlich August, September mehr oder weniger mussten wir fertig werden. Okay. Also bei den alten Heften sind wirklich die 12er und die 1er Ausgaben eher diejenigen. Dafür sieht man auf Seite 127, was dann uns bevorsteht. Da ist nämlich eine Anzeige für Sid Meier's Civilization in Kürze für IBM PC und kompatible.
Das war noch Anzeigen, meine Güte.
Ja, das war... Also,
schöne Überschrift mit Areal gesetzt. Ja.
Und kompatible kleingeschrieben, ob das in dem Zusammenhang richtig ist. Na gut, wie dem auch sei. Ja, und ansonsten...
Es wird auf Seite 163 wird ein Verkaufsleiter gesucht. Wir sind eines der führenden Unternehmen im Vertrieb von Freizeitcomputerprogrammen. Haben Büros in Europa, Japan und den USA und suchen einen für die nächste Phase der Expansion, einen Verkaufsleiter in Deutschland. Also der will Powerplay, wollte er groß expandieren halt noch halt. Und Fast Moving Consumer Goods, da muss ich lachen drüber. Da wird expandiert.
Ansonsten gab es einen Star Trek Special, 25 Jahre Star Trek, aber das war vor deiner Zeit, Roland. Ansonsten wäre das wohl dein Thema gewesen.
Ja, die Dinger sind dann irgendwann mal bei mir gelandet, aber das war in der Tat doch vor meiner Zeit. Ich habe da die Spiele noch genüsslich selbst spielen können, ohne was schreiben zu müssen darüber.
Ja, und ansonsten, ich blätter mich gerade so hinten nochmal durch die Videospiele-Tests. Ja, also du hast schon recht, also die Simulationen, das waren so die dicken Dinge, aber ansonsten war das jetzt nicht so die Brüller-Ausgabe. Wir hatten ja eh keine Zeit, wir mussten halt noch Battle-Eye spielen.
Und es gab Musiktests damals, auch schon von Anatol und Heinrich, aber hier produziert die ganze Sache, die meisten Geschichten hier, sehe ich gerade. Massive Attack, Lenny Kravitz und ABC. Von Boris aber leider mangelhaft gegeben.
Irgendwoher mussten sie ja kommen, die Wortspiele bei den Battle-Eye-Test-Dachzeilen. Aber ja, also in der Vorschau ist auch ein Civilization-Screenshot groß hingekommen. Na gut, also wir müssen jetzt nicht da auf Teufel komm raus noch auf der 1191 rumhauen. Wenn sonst keiner in der Runde was gefunden hat, was er kommentieren will. Nicht wirklich? Nein? Letzte Chance? Last Call? Alle so schweigsam heute.
Kommt gerade irgendwie Bundesliga ist noch nicht. Guckt was im Fernsehen gerade in Deutschland?
Also sorry, ich habe eine Entschuldigung. Also ich bin relativ übernächtigt. Ich war in England für so ein Event und musste da gestern wirklich früh aufstehen und heute früh aufstehen, um zurückzufliegen. Also ich bin so ein bisschen matt.
Bist du noch unter NDA oder kannst du schon was erzählen? Was Spannendes?
Es war Warhammer Total War und ich habe dann noch nachts im Hotel ein kleines Video geschrieben, eben nicht über geschnitten und veröffentlicht, eben nicht über das eigentliche Spiel, weil das war ja unter NDA, sondern über den Event. Die haben also in Südostengland bei Chichester haben sie in so einem Open Air Museum, wo man so Gebäude aus dem, was weiß ich, 17. 18. Jahrhundert aus Sussex sehen konnte und auch begehen konnte. Und wo halt so ein paar LARP-Leute rumliefen, die eben Bewohner und Soldaten von damals gemimt haben. Und da haben sie praktisch den Event veranstaltet. Und es war ein bisschen krank, weil es ist Februar, also und in England im Südosten, in Küstennähe, ist es nicht so warm Ende Februar. Und diese Häuser haben halt selten Glasscheiben. Und es hatte so 5 bis 8 Grad in den Häusern drin, wo dann auch gespielt wurde 3 Stunden lang. Es war einfach, also arschkalt, um es mal genüsslich zu sagen. Aber jedenfalls, dann gab es halt da abends noch so ein Bankett und da hatten sie so einen großen Longhouse, hatten sie so 150 Leute, schätze ich mal, oder vielleicht ein bisschen weniger, an so einer Bankettbestuhlung halt hingesetzt. Das heißt, in der Mitte war halt nichts. Und außenrum hatten sie wirklich riesengroße Banner aufgehängt, eben von der Warhammer-Welt, von den Orks und von den Menschen und so weiter. Und dann gab es auch so einen kurzen Live-Auftritt, wo so ein paar Berittene reingeritten kamen und sich da quasi zwischen den Tischen da gebalgt haben. Und dann habe ich stolz dieses Video veröffentlicht und heute Mittag kaum wieder im Büro zurück in Deutschland, ruft dann eben die deutsche Vertretung von Creative an, das Video muss sofort entfernt werden. Ich hätte gegen das NDA verstoßen. Und ich habe halt, da war halt ein Banner zu sehen von einer Fraktion, die eben neu angekündigt wurde. Aber die wurde schon im April 2015 angekündigt, also ganz strange. Und man hätte bei einem Schwenk die Bildschirme gesehen und den Inhalt der Bildschirme. Ich habe mir das nochmal Frame für Frame angeschaut. Also man konnte da nicht mal das Genre erkennen oder was das war. Also war so ein bisschen ärgerlich, aber auf jeden Fall, ich bin ohne Erkältung zurückgekommen. Das ist das Wesentliche.
Ja, noch. Also ab nächster Woche ist die komplette Branche da niederliegend.
Also am Frühstückstisch haben schon die einen oder anderen Kollegen geschnieft und gehüstelt. Also es war wirklich kalt. Also
keine, weiß nicht, Heizkörper da stehen, also Gebläselüfter oder was, weiß ich nicht, sowas?
Ja, also teilweise stand dann so ein Heizlüfter drin. Davor stand dann gerne ein Creative Assembly Mitarbeiter, der halt sonst erfroren wäre anscheinend. Und das war natürlich zu wenig. Oder die Interviews, die es dann noch gab, waren wieder in anderen dieser kleinen Häuschen untergebracht. Man musste auch viel laufen. Also ich habe meine 10.000 plus Schritte, die man pro Tag machen soll, habe ich problemlos geschafft, gestern vom Aufnahmetag aus gesehen. Und da gab es dann wohl welche, wo ein Feuer im Haus brannte. Ich war aber in einem, wo kein Feuer brannte. Und ohne Scheiß, einer meiner beiden Gesprächspartner, ich darf ihn, glaube ich, nennen. Vorname habe ich vergessen, aber Nachname war Sinclair. Der hatte Sir blaue.
Sinclair.
Nee, nicht der. Ein junger Kerl.
Sinclair.
Der hatte wirklich blaue Lippen und hat gezittert, während er geantwortet hat.
Der hatte Angst vor dir, deswegen.
Würde auch sagen,
nein, das ist Jörg Langer.
He's a very critical journalist. Please be careful.
Der hatte halt nur über seinem Pulli hatte der nur so einen Kapuzenpulli nochmal an. Und wie gesagt, es war kein Witz, es hatte so 5 bis 8 Grad. Naja.
Eine frostige Atmosphäre.
Also, ich weiß nicht, was da geritten hat. An sich ist das toll. Also, die haben sich Mühe gegeben und also es sollte halt so ein bisschen zu diesem Fantasy und das ist ja so mittelalterlich angehaucht Szenario passen und so, aber also Ende Februar, es war schon gewagt und das Wetter war noch gut, also es hat Sonnenschein gehabt. Wenn das da geregnet hätte, das wäre dramatisch gewesen.
Naja, Warhammer, da wird jetzt nicht irgendwie Blumen gepflückt, ne? Also muss man schon gucken. Das ist wahrscheinlich so, dass die Atmosphäre sollte eingefangen werden, Schlachten und so weiter, wenn die Orks da im Sumpf rommen und so.
Naja, aber es war irgendwie ganz lustig. Mir hat dann nur genervt, dass dieses Video, das also bei Gott aus meiner Sicht nichts verraten hat. Aber egal. Haben wir es halt nochmal gekürzt heute.
Ah, sehr schön. Dann machen wir doch jetzt den eleganten Übergang zur beliebten Rubrik, welche heißt: Was haben wir zuletzt gespielt? Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, Jörg, der schläft gleich ein, der
geht zuerst, aber jetzt hat er gerade.
Nee. Auf Gamers Global werden meine Monologe immer kritisiert von den eigenen Usern sozusagen. Ich bin jetzt mal ruhig ein paar Minuten.
Okay, also eine Jörg-Pause.
Mit Jörg wollte ich aber noch sprechen, gleich über Battlefront, aber dann muss er noch ein bisschen Pause machen, da können wir gleich weitersprechen drüber. Aber da will ich noch mit ihm sprechen drüber.
Bernhard, will der Gast zuerst oder willst du erstmal lauern und anhören, was die anderen so sagen? Oder was hast du zuletzt freiwillig privat gespielt? Muss keine Neuheit sein. Darf aber. Oder kommst du zu gar nichts mehr?
Nee, auf jeden Fall. Das sind immer so Phasen, die ich habe. Nach meiner Witcher-Phase, die so knapp 250 Stunden irgendwie, bin immer noch nicht durch.
Gründlich.
Ich drehe dann jeden Stein um und ich finde auch die Story total großartig. Ich lasse mich mal da so reinziehen. Aber das ist so, was ich jetzt momentan habe, sind immer so Phasen. Jetzt momentan habe ich meine mobile Phase wieder, habe hier ein japanisches Spiel downloaded, Order of the Holy Grail. Ist ein sehr, sehr einfaches Spiel, sowie auch andere Sachen. Aber ich bin jetzt mal wieder draufgekommen auf das King of Dragon Pass zum Beispiel. Was jeder eigentlich, also ich kenne auch keinen, der es durchgespielt hat, aber es ist ganz großartig, die Geschichte mal wieder zu erleben. Das sind so Sachen, die ich mir gerade so durchschaue. Und das sind eigentlich so die beiden momentan, aber wie gesagt, nichts Spektakuläres vielleicht auf Witcher.
Du weißt, dass King of Dragon Pass finde ich auch klasse, ist ein ganz ungewöhnliches Strategie-Rollenspiel, Multiple-Choice-Spiel, wer es nicht kennt. Auch eine sehr tolle iPad-Umsetzung. Aber die machen ein neues. Also ein Nachfolger ist in Planung, falls du das noch nicht gehört hast.
Ja, das ist cool, weil das gefällt mir hervorragend. Also es finde ich klasse, wenn man einfach, das ist eigentlich auch kein Spiel vielleicht in dem Sinne, sondern so, man muss es als eine Art Erfahrung sehen, was da so dann passiert. Ich finde es schon ziemlich cool.
Wie die Matrix, man muss sie selbst erlebt haben.
So in der Art vielleicht, ja.
Der Nächste?
Das ist mit Petra und Tim Meister Hanks, die sind jetzt lange nicht dabei gewesen, die müssen aber bestimmt was gespielt haben. Die mussten jetzt sehr kleine Stunden.
Ich musste eine Menge nachholen in den letzten Wochen für den Computerspielpreis. Da kriegt ja jeder Juror eine ganze Kiste voll mit Testmustern, die man sich dann auch alle sehr, sehr gründlich angucken muss. Ich habe unwahrscheinlich viel Zeit verbracht mit dem Anno, was ich etwas unterschätzt habe. Das ist doch sehr viel umfangreicher als gedacht. Und dann habe ich extrem viel Zeit, also mehr als mir gut tut, verbracht mit The Division, also sowohl die Closed Beta als auch die Open Beta jetzt wird. Fand's großartig. Hoffe nur, dass das Spiel, wenn es dann rauskommt, dass das Level halbwegs halten kann. Aber ich fand die Atmosphäre und die Grafik explizit auf PC einfach überragend gut, wo ich zwischendurch schon große Sorgen hatte, dass das Ding überhaupt irgendwas wird, weil es ja zwischendurch auch eher negative Meldungen gab. Aber das sieht sehr, sehr gut aus.
Da erzähl doch mal ganz kurz zum Division. Also ist es jetzt wirklich nur noch irgendwie Multiplayer, Singleplayer auch? Wie spielt sich's? Da bin ich super interessiert dran, weil ich es noch nicht geschafft habe, selber zu spielen.
Also ich war weite Teile alleine unterwegs, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, weil ich diese ganzen Koop-Geschichten eigentlich normalerweise nur unter Zwang mache. Hab dann aber festgestellt, dass man mit einer Zufallsgruppe quasi in so einer Instanz, so im Endeffekt ein WoW in New York so gesehen, auch eine Menge Spaß haben kann. Und also ich hatte auch in der Gruppe da sehr, sehr großen Spaß, zumal auch wenn man sich dann nicht wirklich abstimmt, es fühlt sich einfach gut an, wenn da Leute da reinstürmen in einen Raum und gefühlt jeder weiß, was er zu tun hat, war schon richtig, richtig gut. Was mir nicht so gefällt, ist diese sogenannte Dark Zone, dieser PvP-Bereich. Da gehst du halt rein und dann macht's nach 2 Minuten einfach puff und du bist weg vom Fenster. Das ist so mini so meins. Da habe ich es dann eher lieber, wenn man dann in diese Instanzen reingeht, wo nichts passieren kann, nichts Schlimmes. Aber es ist ein Spiel, das sich schon so anfühlt, als würde man da ähnlich viel Zeit verbringen wie in Witcher. Also ich hoffe mal, es wird alles gut und das Spiel ist nicht nach 20 Stunden eine Katastrophe, aber es fühlte sich in der Beta schon sehr, sehr gut an.
Was meinst du, warum puff ist man da weg? Ist es ein Skill-Based PvP, wo man verliere hier gegen jeden beliebigen Koreaner? Oder
wie ist das? Es laufen halt sehr viele Idioten rum, die sich da einen Spaß rausmachen, dich da einfach wegzusäbeln. Und das ist irgendwie nicht meins. Also ich will da meine Ruhe haben. Aber es gibt sicherlich Leute, die dann auch in der Gruppe da unterwegs sind und das super finden, weil man sich halt nirgendwo sicher sein kann. Aber meins ist es nicht. Also ich bin dann lieber alleine oder in einer kleinen Gruppe unterwegs, wo nichts passieren kann.
Ja, wunderbar. Dann Michael, du hast ja schon ein bisschen gebeichtet. Du bist am Zelda vorbereiten oder wieder durchspielen. Gab's da noch andere Spiele in deinem Leben?
Ja, es gab wirklich passend auch zum Battle-All-Thema auch wieder ein paar andere Spiele in meinem Leben. Gerade ganz aktuell, was ich auch viel zu lange gespielt ist, Order of Battle Pacific. Und gerade rausgekommen Order of Battle Morningsun. Das sind im Grunde genommen Panzergeneralgrunde, sag ich mal, spielen beide im Pazifik, technisch wunderbar, spielt sich wirklich wie vor 30 Jahren. Ich kann halt nichts anderes mehr. Und auf ein Spiel freue ich mich ganz besonders, da hat mich der Michael Schnelle ein bisschen angesteckt. Übermorgen kommt Bravely Second raus für einen Gameboy.
Ah, cool.
Und da habe ich den Erstling schon gespielt bis zum Umfallen und da freue ich mich tierisch drauf. Also Freitag, Mediamarkt, Modul kaufen und dann war's das.
Ja, da muss ich erstmal meinen Gameboy von meiner Tochter wiederholen, damit ich überhaupt was spielen kann. Aber guter Typ.
Sehr gut.
Das muss ich mal kurz reinfragen. Ist das wirklich so toll? Ich habe mir nämlich, das Ding heißt 3DS inzwischen, nicht mehr Gameboy. Ich habe mir vom ersten Spiel die Demo mal geladen und ich bin damit irgendwie nicht warm geworden. Also so 15, 20 Minuten, ist das wirklich so toll?
Also ich persönlich finde es sagenhaft. Also finde es das bessere Final Fantasy im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir hat der erste Teil wirklich gut gefallen und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Und 3DS Game Boy, völlig egal. Also das könnte auch Sony PlayStation XYZ heißen. Ich würde es trotzdem spielen.
Hengst Station, die nächste.
Ich würde aber, Heinrich, bevor du jetzt in den Laden läufst, würde ich doch mal den Test von Mick Schnelle empfehlen, den er für uns gemacht hat zum Thema
Bravely Second. Wenn wir das ausführlich.
Also kein schlechtes Spiel, aber Mick hat so eine Art, Dinge auch zu sezieren. Und ja.
Ja, dann der nächste schüchterne Veteranen.
Das wär's doch du, oder?
Bin ich das?
Würde sagen, ja.
Also bei mir, also ich werde mich jetzt nicht groß zu XCOM 2 äußern, weil da warte ich auf Jörg und dann unterbreche ich ihn dauernd. Das wäre jetzt mein Plan.
Mach doch mal, dann kann ich ehrlich unterbrechen bei dem Spiel. Geht doch auch andersrum.
Ich würde gerne als mein Hauptspiel nennen, wobei, also ich bin jetzt wirklich noch nicht weit, aber ich habe mir jetzt wirklich privat jetzt nochmal Far Cry Primal gekauft, weil das hat mich nach der Stunde der Kritiker so angefixt. Ich weiß nicht warum. Also immer diese Open-World-Spiele und Far Cry Primal, der Apfel fällt nicht so weit vom Stamm. Also das macht schon vieles ähnlich wie Far Cry 3 und 4, spielt halt in der Steinzeit, also weniger Handgranaten, mehr Speere. Und ich weiß nicht, ich fand also auch die Schlichtheit der Story, also wir essen, holen Keule, bumm, und jetzt gar nicht da 10 Millionen komplexe historische Charaktere und ihre Kindheitserlebnisse und was nicht alles. Das kombiniert einfach mit einer schönen, lauschigen Landschaft und was da nicht alles so an der Tierwelt geboten wird. Ich bin jetzt, ich habe gerade gestern Abend, bin ich wieder an dem Punkt jetzt, wo ich eine Stunde der Kritiker schon war. Also ich bin jetzt beim Schamanen und kann dann jetzt mein Dorf ausbauen und meine Tiere zähmen. Und ich finde, das hat einfach so einen gewissen Charme und ich bin wirklich gespannt. Da habe ich wirklich Bock drauf. Also
Und wie reden die? Wie reden die, Heinrich? Weil ich meine, Story ist ja verständlich, dass es in der Steinzeit noch nicht so tiefe Plots gab. Aber was haben die da so Uga-Uga-Sprache drauf oder was
läuft ab? Es ist da wurden wirklich irgendwelche Linguisten konsultiert. Also oder der wahre Grund ist wahrscheinlich, um die Lokalisierungskosten zu senken. Es gibt also Sprache, aber das ist wirklich so eine Ursprache.
Die hört sich übrigens nach Chinesisch an, interessanterweise.
Gut, also das kann ich jetzt nicht so genau.
Ist Klingonisch?
Oder Bayerisch, nein. Und dazu gibt's halt Untertitel. wirklich ein Fall, wo man die Untertitel wirklich lesen muss. Irgendwie so schön, wenn gerade bei solchen Spielen man so die Schriftgröße der Untertitel vielleicht auch mal sich aussuchen könnte. Ich glaube, das geht nämlich nicht, aber gut, es ist nicht schrecklich, aber es könnte besser sein. Genau, also du hast wirklich so eine Sprache, die du nicht verstehst mit Untertiteln, und auch das passt irgendwie. Also es hat eine gewisse Stimmigkeit, und ich mag, es war schon immer bei Far Cry ganz cool, so diese die erlebte Nahrungskette, ne? Also nach dem Motto, ich lauere jetzt mit Pfeil und Bogen der Ziege auf und krieg aber nicht mit, dass von hinten irgendeine Raubkatze sich dann an mich ranschleicht und war herrlich. Also ich fand es mega spontan, aber ich habe das wirklich noch nicht weit gespielt. Ich habe jetzt einfach Bock drauf. Erster Eindruck war sehr gut. Und habe ein bisschen auch so die Tests quer gelesen. Ah, auf Dauer doch wieder immer dasselbe. Naja gut, bei jedem Open-World-Spiel ist, glaube ich, der Fall. Und da bin ich wirklich drauf gespannt. Das wäre mein Hauptspiel. Wie gesagt, ich habe meine Meinung zu XCOM 2 gebildet, was ich nicht ganz so perfekt finde, wie ich erhofft hatte. Und ich spiele wirklich immer noch, und das soll jetzt auch im März ja weltweit rauskommen, dieses Clash Royale von Supercell. Dieses merkwürdige Mischung aus Echtzeit-Taktik, 3 Minuten, Trading-Card-Game, Mini-MOBA. Irgendwie sehr, sehr addictive, und das kannst du wirklich mal immer so mal 2 Minuten zwischendurch mit deiner Hand mal spielen. Das hat was.
Das heißt, das wird der Nachfolger dann zu Clash of Clans. Also die schaffen es dann wirklich sowas zu etablieren, was Sünger und Konsorten nicht gelungen ist. Also mehr als ein, zwei Spiele zu schaffen.
Du wirst lachen. Ich habe wirklich nie Clash of Clans gespielt. Ich habe immer nur drüber gelesen, weil das so wahnsinnig erfolgreich ist. Und ich habe jetzt sogar extra jetzt bei Clash of Clans auch mal jetzt gezogen, um zu gucken. Und tatsächlich, also so die Einheiten werden ja wirklich übernommen. Es ist halt ein anderes Spielprinzip. Und ich fand das auch Clash of Clans, ich habe es nicht lang gespielt, das ist mir ein bisschen zu viel Timer und aber dieses Clash Royale, das hat was. Also hat so was ganz Eigenes und ist wirklich eine interessante Mischung aus Genre-Elementen und also irgendwie perfekt abgeschmeckt.
Syngas Problem war ja so ein bisschen, die sind nie so richtig auf Mobile rausgekommen. Die hatten ja Farmville und so weiter, die ganzen Sachen für PC und Facebook, aber die haben wir dann auf Teufel komm raus versucht zu machen, haben wir dann die Entwickler sich geholt von Sony, von Xbox und überall her, aber irgendwie, ja, da hapert es so ein bisschen bei den Brüdern.
Wann kommt Roland?
Was? Wer kommt?
Wann kommt das raus?
Also Kanada ist eins halt von den Soft-Launch-Ländern und offiziell hieß es jetzt im März weltweit.
Okay.
Ich vermute eher früher als spät im März, weil das wird schon sehr gepolished. Haben neulich so ein kleines Balancing-Update gemacht. Also das Ding ist gut. Das ist ready to go. Heini approved. Dann haben wir noch Roland, weil Jörg immer noch an seiner Liste arbeitet, oder?
Sehr gut. Ja, ich wollte ja schon letztes Mal mit dem Jörg ein bisschen plaudern über Battlefront, aber da war er nicht da, weil er, ich weiß gar nicht, hat er aber einen guten Grund gehabt. Ich weiß nicht, kinderkrank, eher krank oder nee, gar nicht wahr. Retro Gamer, genau, die neue Ausgabe ist draußen. Ich habe sie bekommen, per Post neulich, sieht sehr schön aus und sie wird noch ein paar Tage am Kiosk sein. Also, liebe Hörer, Retro Gamer kann ich einmal mehr empfehlen, nicht nur, weil wir alle dran mitgewirkt haben. Aber, Jörg, wenn du sowieso denn da bist und die Liste vollständig fertig geschrieben hast, Battlefront kommt mir ein bisschen vor, wie endlich habe ich ihn gesehen gestern Abend, den neuesten Star Wars Film. Also Atmosphäre ist hui. Man darf aber nicht lange drüber nachdenken. Motto, wir haben eine planetenzerstörende Waffe, die Sonne aussaugt, aber die Sonne ist schon einmal ausgesaugt. Wen saugt ihr als nächstes aus und so? Aber okay. Aber ich finde, was mich wirklich am meisten erzürnt, Matchmaking. Ich spiele da als irgendwie noch relativ Greenhorn gegen Leute, die seit dem ersten Tag dabei sind. Natürlich haben die besten Waffen, natürlich haben die besten, gut, auch die meiste Erfahrung und wissen halt wirklich, wo ist in jeder Karte der Ort, an dem ich dann die Leute am besten hinterhältig erwischen kann und so. Und das, finde ich, da hätte doch vielleicht irgendwie das ein bisschen besser koordiniert werden können. Motto, was haben die Leute für ein Level? Wie können die, weiß ich nicht, ich packe jetzt nicht Level 10, Level 15 Leute zusammen mit Level 5, wenn ich dann immer den schokoladenfarbigen Sturmtrooper sehe, dann weiß ich, okay, der hat schon ein paar Tage länger gespielt und teilweise ist es auch wirklich sehr schlecht von der Balance. Da bin ich mit 2 Leuten in einem Team gegen ein Team mit 4 Leuten und dann bin ich klar, oder mit 6 Leuten, habe ich alles schon gehabt. Das fuchst sich für ein Spiel sehr stark und ich weiß nicht, ob es dann in den US-Servern liegt, ob es in deutschen Servern ähnlich geht. Da bin ich auf die Worte des weisen Jörg gespannt.
Ja, da muss ich dich jetzt enttäuschen, weil ich bin ja eigentlich gar nicht so der Multiplayer-Fan und ich habe Battlefront gespielt im November, also als es halt rauskam oder Anfang Dezember noch. Und da schien mir es schon so zu sein, dass gerade die komplexeren Modi, also vor allem der Walker Assault, halt noch nicht so gut funktioniert, weil die Leute noch zu doof sind und gar nicht wissen, was sie machen müssen. Wenn das natürlich weiterhin jetzt so der Fall wäre, wäre es schade. Mit dem Matchmaking, da hatte ich damals keine Probleme, aber auch aufgrund meiner wenig großen Selbstbewusstseinsüberschüsse im Bereich Multiplayer. Also wenn mich da andere fertig machen, denke ich mir einfach, ich war halt zu schlecht. Also wenn das so ist, wie du es erzählst, wäre das natürlich schon ein Kritikpunkt. Aber ich kann nur mal sagen, was mir damals gefallen hat bei Battlefront, das war einfach dieses, ja, Star Wars Feeling und das, also wie soll ich sagen, mir ist eigentlich egal, woher mein Spielspaß kommt, ob der jetzt aus genialer Spielmechanik kommt oder weil es eine tolle Story gibt oder möglichst natürlich alles zusammen oder eben eine super Atmosphäre. Mir hat es einfach Spaß gemacht, da auch als Nichtblicker im Multiplayer-Bereich ja, Spaß zu haben, rumzurennen, Walker zu plätten, mich an der wunderschönen Grafik zu erfreuen. Aber ich hatte auch schon damals das Gefühl, dass das vom Umfang her mittelfristig ein Problem kriegen wird. Das haben sie, glaube ich, einen kostenlosen DLC und den ersten kostenpflichtigen Map-Dingens daraus gebracht. Also das schien mir bislang eher das Problem zu sein.
Boah, also es gibt genügend Leute, die spielen, nur eben halt ist die Verteilung, finde ich, sehr ungleichmäßig und klar. Man kann jetzt sagen, hey, aussehen hat Spiel halt eben von Anfang an, aber manchmal geht's eben nicht. Manchmal hast du wirklich andere Sachen noch zu tun und wenn man dann immer nur
sagt, okay, das Spiel macht
nur Spaß, wenn man von Anfang an spielt, dann finde ich vom Design nicht so gut gelungen. Ja. Halt, ne?
Was komisch ist, also sorry, wenn ich das noch sagen darf, also was du beschreibst, ist ja eigentlich ein Problem von so Spielen, die nie die kritische Masse an Spielern erreichen, weil denen einfach nicht genug Stochastik-Material haben, um dir ein gutes Matchmaking zu machen. Aber das kann ja nicht der Grund sein. Das wird ja nach wie vor von vielen Leuten gespielt, soviel ich weiß.
Richtig, richtig.
Na ja, gut, dann weißt du jetzt, wie nicht PC und Konsole oder du bist vielleicht zur falschen Tageszeit online.
PS4, was du gesagt USA, hast, die weitverkaufste Konsole
an sich. Stimmt also. Auch wieder, ja, das sollte man. Aber ja, Matchmaking-Routinen nicht optimal. Aber ja, ich bin allgemein kein großer Fan von dem Prinzip, genau was Roland gerade beschrieben hat. Also schau mal, das Multiplayer-Zentrische, ich hätte schon gerne Kampagne, auch wenn das Geld in der Entwicklung kostet, lästig, aber Und dann halt diese Freischalterei und dieses Leveln, wo also du als Einsteiger, wo du es eh schon schwer genug hast, fühlst du dich dann da nochmal extra benachteiligt. Und das ist einfach bei vielen Multiplayer-Spielmodi ein bisschen ein Problem, warum ich da auch gar nicht in großen Versuchung bin. Also wenn es irgendwann mal nächsten Herbst im Sale einem nachgeschmissen wird, wäre es vielleicht nochmal ausprobieren, rein Interesse halber, weil ich auch so das technisch sehr imposant finde. Aber ja, ich glaube, man muss das schon mögen, diese Art von Multiplayer-System.
Also Atmosphäre ist toll, verstehe mich nicht falsch. Die ist wirklich gut gelungen bei dem ganzen Ding. Nur eben, es hakt wirklich so an einem Kernding, für mich jedenfalls, wo ich sage, Mensch, gib mir doch Leute, was X-Men ganz früher gemacht hat. Du spielst halt irgendwie MotoGP und spielst es eben mit den Leuten, die auch so gut sind wie du oder sowas halt und die dich mit den Top 5 Rennfahrern der Welt paaren, weißt du?
Ja, was ich absolut erstaunlich finde, ist dann zum Beispiel, wenn du World of Tanks spielst, ich habe schon mehr als eine Situation, wo ich ja gesagt habe, verdammte Hölle, jetzt wird das Ding deinstalliert, weil das Match sowas von unbalanced war. Aber du bleibst dann trotzdem bei. Du spielst und spielst und spielst immer wieder und dann hast du wieder Matches, die unglaublich ausgeglichen sind. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen am Spiel liegt oder nicht nur am Matchmaker, wie das gemacht wird. Also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, bei World of Tanks bin ich nur bait. Einfach nur, werd hier geopfert, ich halte keine 3 Minuten durch, aber man spielt es trotzdem weiter. Und warum ist es bei Battlefront dann nicht so? Das ist eigentlich, glaube ich, so der Grund, warum es dann schief geht.
Ich denke teilweise auch, ich meine, es gab mal eine Liste im Netz und die haben halt Star Wars Battlefront 2, das letzte noch von Pandemic, mit dem neuen verglichen, das du zu Anfang schon gehabt, 16 Planeten und 33 Karten. Beim neuen hast du 8 Karten und 4 Planeten. Da konntest du, Weltraumkämpfe gab's keine. Konntest du Mods selber reinpacken, konnte man nicht. Es gab eine Kampagne, gibt's nicht. Galactic Conquest, dieses Überspiel, gab's jetzt auch nicht. Also, das sind alles so Sachen. Es wirkt halt ein bisschen kleiner, weil eben halt weniger Inhalte drin sind, die jetzt nach und nach durch diesen Season Pass reinkommen. Und wenn es dann frustriert auf manchen Maps, du siehst sie halt öfter bei 8 Karten total als bei 33 Karten. Ne?
Gut, aber dann können wir jetzt zu Jörg übergehen, oder?
Genau, und ich habe aber Destiny auch gespielt. Destiny muss ich jetzt zum sagen, noch hinterher. Das halt, wenn mich dann zu sehr das gefrustet, sage ich, okay, jetzt kriege ich ein Destiny rein, spiele dann mal einen Strike und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Jörg, die Liste.
Ich glaube, er schreibt noch.
Nee, ich habe gar keine große Liste. Ehrlich gesagt habe ich auch XCOM 2 schon wieder vergessen, aber ich kann gerne nochmal sagen, dass das großartig ist. Also es unterteilt ein bisschen die Spieler in die warmduschenden Loser und die harten Männer. Und das ist natürlich nicht so ernst gemeint, wie es gerade vielleicht klingt, aber es ist halt eine Fortführung des ersten Teils, haben nichts wirklich neu erfunden, haben die Story insoweit ein bisschen umgekrempelt, weil man jetzt quasi gar nicht gewonnen hat im ersten Teil als menschliche Verteidigungslinie gegen die bösen Aliens. Das ist klar, wenn du auch nur die Amazon-Beschreibung des Herstellers gelesen hast, das ist kein Spoiler. Das bringt den Kniff mit sich, dass man halt jetzt nicht mehr der Verteidiger ist, der nach und nach Dinge verliert, sondern der Angreifer, der nach und nach Dinge dazugewinnt. Trotzdem gibt's wieder, das kann ich dann gerne nicht spoilern, gibt's auch wieder recht bald ein Meta-Countdown, gegen den du quasi ankämpfst, den du immer wieder stoppen oder sogar verringern musst, weil die Aliens böse Pläne umsetzen. Und das Schöne ist, du hast jetzt ein fliegendes Hauptquartier, was deine Basis ist, quasi ein umgebautes Alien-Transportschiff. Du hast geänderte oder teils auch neue Truppentyp-Klassen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber die Geister scheiden sich ein wenig daran, dass es jetzt immer wieder Missionen, ich würde mal sagen, gefühlt so ein Drittel der Missionen gibt, wo du ein Rundenlimit hast. Also wohlgemerkt kein Zeitlimit, du kannst dir Zeit lassen, so viel du willst, aber ein Rundenlimit. Und da sagen dann Leute, die gerne vielleicht die Strategie im ersten Teil gemacht haben, sich nur feldweise mit dem gesamten Trupp fortzubewegen, um ja keine Aliens aufzuscheuchen oder wenn man sie aufscheucht, dann geballt drauffeuern zu können, wodurch das Spiel aber nicht mehr so ganz gut funktioniert hat aus meiner Sicht, wenn man nur so gespielt hat. Das geht da halt nicht mehr, weil wenn ich nur 6 oder 9 oder auch mal 12 Runden Zeit habe, um zum Beispiel eine Alien-Übertragung zu stoppen oder mit einem, es gab den Countdown ja schon im ersten Teil bei den, ich glaube, bei den VIP-Escort-Missionen, die gibt es auch wieder, oder eben andere zeitkritische Dinge zu machen, die sich auch aus der Handlung logisch ergeben, dann kann ich natürlich nicht nur einen Schritt vor den anderen machen und mich von Deckung zu Deckung nur schleichen. Und da hatte ich auch selbst schon einige ganz haarige Partien, wo man dann auch mal auf die Idee kommt, warum gibt's eigentlich diese Rauchgranaten? Ich brauche doch keine Rauchgranaten. Nee, die brauchst du, um sie irgendwann loszulassen und irgendwie nur noch zum Zielpunkt zu rennen, um deinen Trupp wenigstens zu retten, selbst wenn du die Mission selbst schon vergeigt hast. Ja, und mir macht das großen Spaß. Aber es gibt Menschen wie den Heinrich, die aus vor allem dem Grund, wenn ich es richtig verstehe, nicht so den Spaß damit
haben. Nee, es sind einige Sachen. Also es ist prinzipiell schon ein gutes Spiel. Ich bin halt nur ein bisschen enttäuscht, Erwartungshaltung groß. Ich habe nochmal, auch Stunde der Kritiker, lustiges Video. Ich habe es nochmal von vorne auch nochmal gespielt, auch jetzt ein bisschen weiter. Bin aber jetzt von anderen Sachen irgendwie abgelenkt. Also mir ist XCOM 2 zu undankbar und zu anstrengend. Und es sind jetzt nicht nur diese Rundenlimits, die die Hetze bei einem Rundenstrategiespiel, die einige Leute nicht so gut finden, sind übrigens wohl doch gar nicht so wenige Leute, weil die Popularität bei den Modifikationen ist doch ganz erheblich. Und ich habe mir jetzt auch wirklich ein Mod installiert, der diese Limits nicht komplett killt, aber einfach 4 Runden mehr gibt. Und also das ist schon mal ein bisschen traurig, dass die Mod-Szene solche Sachen richten muss. Vor allen Dingen, weil ich finde den Design-Ansatz falsch. Also was ich machen kann, ist, dass ich den Spieler vielleicht belohne, wenn er das schafft, in einem bestimmten Limit. Das war ja auch beim Vorgänger so, mit Enemy Within. Oder ist diese Ressource, die muss ich in so und so vielen Runden erreichen, wenn ich das nicht schaffe, kriege ich die Rohstoffe nicht. Aber deswegen ist die Mission nicht gescheitert und die letzte Stunde nicht im Eimer.
Rundenlimits gab es schon seit 30 Jahren im Rundentaktik-Genre. Du hast doch wohl schon mal Panzergeneral gespielt, da konntest du die auch nicht heulend in die Ecke setzen. Oh, du das Rundenlimit ist vorbei.
Mann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, nach heutigen Maßstäben auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad ist XCOM 2 zu schwer. Ich sag das auch, ich bekenne mich dazu. Das ist ja eine Sache, wo ja die Spielekritiker in Deutschland selten in der Lage dazu sind, weil du bist ja auf einmal nicht mehr cool, wenn du sagst, das ist zu schwer. Wenn das Spiel zu leicht ist, kein Problem, ne? Das wird immer groß angekreidet, aber zu schwer gibt's ja nicht, weil wir sind ja alle cool und wir sind die harten Burschen. Sonst gibt's ja irgendjemanden auf Social Media, der sagt, du bist nicht kompetent. Ich finde, es ist zu hart auf dem Standardschwierigkeitsgrad. Es gibt noch viele andere Kleinigkeiten. Zu XCOM gehört's ja auch, dass man dir auf einmal Gegner entgegenwirft, mit denen man so nicht rechnet, oder wo dann auch auf einmal aus dem Nichts einer von diesen Gedankenkontrolltypen auftaucht und auch irgendwie durch die Decke durch deinen Sniper auf dem Dach. Das gehört ein bisschen dazu, zum gewissen Grad, so dieses, oh Mist, jetzt muss ich improvisieren. Aber ich fand beim Vorgänger, also dem Reboot von 2012, haben sie es ziemlich perfekt hingekriegt. Und hier haben sie es übertrieben. Die Rundenlimits, einfach die Knackigkeit der Gegner, die da immer einen Schritt voraus sind, sogar im strategischen Bereich, den ich eigentlich auch sehr schön finde, was du vorhin gesagt hast, jetzt so mit der, also die Weltbefreiung mit dem fliegenden Hauptquartier. Auch da gibt es wieder ein Limit, weil die Aliens an was forschen. Und wenn du da dich nicht sputest, dann hast du dann auch wieder verloren. Also sie haben da nochmal ziemlich angezogen, was aus meiner Sicht nicht nötig war. Und ich habe also gerade heute sehr interessant gesehen, es gibt ein Interview auf Rock Paper Shotgun mit dem Jake Solomon, also dem Creative Director für XCOM 2, wo der erzählt, dass sie kurz vor Ende den Schwierigkeitsgrad massiv angezogen haben. Also das Spiel war vorher eher zu leicht und man kommt zu leicht durch und dadurch auf einmal merkt man, dass viele Spielsysteme eigentlich überflüssig sind, und das ist ja eine interessante Erkenntnis. Aber den Verdacht, den ich jetzt hier äußern könnte, wäre der, vielleicht hat man da nicht mehr so viel Zeit gehabt, um das nochmal in Ruhe zu testen und auszubalancieren. Also XCOM 2 ist mir einfach ein bisschen zu streng. Und
ja, aber ich denke, das ist dein Problem. Und ich würde lieber das erste wieder spielen. Ja, ich denke, dass du dazu kasualisiert worden bist durch die vielleicht nicht mehr so anspruchsvollen Rundenstrategiespiele der letzten Jahre. Also ich finde das super. Ich habe auch hier ein bisschen Rückendeckung. Also wir haben dem Ding eine sehr hohe Wertung gegeben auf Gamers Global, eine 9.0. Und meistens sind die User-Wertungen dann drunter. Und es gab auch bei uns nicht nur Einzelmeinungen, die das sehr angekreidet haben mit diesen Countdowns. Und das habe ich gerade mal, während du gesprochen hast, geguckt. Also die User-Wertung steht jetzt gerade bei 9.2. Das ist für mich schon auch ein Zeichen, dass es vielleicht nicht, also, ja, also das, jeder so sieht, dass es das, zu schwer
wäre. Es ist ja okay. Jeder hat da seine Meinung. Es ist ja prima. Ich sag jetzt auch nicht, ihr müsst das alle weniger gut finden, nur weil ich da ein bisschen abknabbern bin. Und nach wie vor, es ist ja nach wie vor ein gutes Spiel, nur es hätte wirklich besser sein können. Und ich fand wirklich beim 2012 XCOM, fand ich es gerade richtig. Das habe ich auch wirklich freudig zu Ende gespielt. Und da lief auch nicht mal alles nach Plan. Und deswegen, also das nochmal eine Stufe fieser zu machen, war jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig. Für sowas gibt's halt den Expertenmodus. Und das letzte zu XCOM 2 ist, so bei den eigentlichen Taktikkämpfen, es hätte ja noch so eine halbe neue Idee mehr auch nicht geschadet. Das ist vielleicht so das Einzige.
Meine Frage an euch wäre jetzt ganz kurz nur, ist das Ding jetzt in der Summe, ist das Ding schwer oder unfair? Das ist mein Hauptding halt. Wenn es schwer ist, okay, da kann man halt sagen, Zähne zusammenbeißen, aber wenn es dabei unfair ist mit den ganzen neuen Dingern halt, es kommt zu oft die Gedankenleser und schnappen dir dann halt deine Leute weg und so. Das macht mir keinen Spaß, sowas halt. Wie ist denn in der Hinsicht?
Ja, was glaubst du, was da jetzt Heinrich sagen wird, und was glaubst du, was ich jetzt sage?
Ich bin gespannt,
ja,
deswegen frage ich euch ja.
Jeder hat eine andere...
Schwer, unfair sind ja zwei Paar Schuhe. Wenn Heinrich sagt, es ist schwer, aber ist es auch unfair dabei? Das ist ja noch was anderes.
Sonst jemand in der Runde das gespielt, außer Jörg und mir?
Leider nein.
Na, ich auch. Also ich habe in vielen, vielen Stunden habe ich eine Schlacht tatsächlich gehabt. Die konnte ich aus meiner Sicht nicht gewinnen, weil ich quasi... Ich hätte durchlaufen müssen bis zum Ziel und wäre dann auf einen übermächtigen Gegner gestoßen. Aber da muss man vielleicht auch mal ausgehen davon, dass man nicht jede Schlacht gewinnen kann. Aber das war die eine Schlacht, die ich wirklich unfair fand, oder das eine Gefecht. Es war natürlich randomized, kann halt offensichtlich mal vorkommen. Ich habe es auch pflichtschuldigst geschrieben. Aber ich finde, es ist schwer, es ist nicht unfair. Also okay. Ganz und gar nicht.
Ja, gut. Dann so, kurz
aber, also, aber, Aber genau, also wir werden uns nicht mehr einig werden, aber das zeigt auch, wie schön so ein Element ist, wie zum Beispiel die Stunde der Kritiker, wo wir beide eben das vorspielen und zu ganz anderen Schlüssen kommen. Und wie du schon sagtest, man muss ja nicht dieselbe Meinung haben.
Absolut, nee, ich bin auch ein großer Freund der Meinungsvielfalt. Und ich habe es persönlich ein bisschen geärgert, weil ich mochte das wirklich sehr gerne. Und ich dachte mir, ich finde es auch nicht schlecht, aber es hat mir, ach, Kinders, wenn er da nicht kurz vor Schluss, dann hätte man sich da ein bisschen das besser überlegt und ist ein bisschen schade eigentlich. Aber der nächste Patch kommt bestimmt und XCOM 3 in ein paar Jahren.
Ja, alles aber man kann es ja auch jetzt schon auf einfach und ohne Permadeath spielen. Und
ja, dann das geht ja gar nicht. Also einfach ist dann auch wieder doof. Also ich will dann, das ist... Permadeath ist Pflicht. Oh Mist, weißt du, was wir vergessen haben? Fire Emblem.
Emblem.
Nee, das haben wir überhaupt nicht vergessen. Ich würde ja gerne mal zu meinen Spielen kommen, wenn du nicht die ganze Zeit erzählen würdest, wie schlecht XCOM 2 angeblich ist.
Okay, ich halte die Klappe.
Ich habe ja auch Far Cry Primal gespielt, da muss ich glaube nichts dazu fügen. Ja, ich glaube, da geht irgendwann die Luft raus, aber bis dahin hat man Spaß gehabt, 10, 12 Stunden, dann ist man durch. Ich hab was gemacht, das hätte ich nie gedacht, dass ich es mal machen werde. Ich habe ein Let's Play jetzt gemacht. Im ganzen Februar gab es jeden Tag eine Folge, meist so eine halbe Stunde, zu Yakuza 5. Oha. Einem im November erschienen PS3-Spiel, Open World, total obskur, in Europa überhaupt nicht bekannt. Darum gab es das auch nicht und erst mit 3 Jahren Verspätung und für PS3 und nur als Download von Sega. Und ich muss sagen, es macht richtig Spaß. Das Spiel ist total vielfältig. Es ist so eine Art Japan-Simulator, also du hast da Konbinis, also diese Tante-Emma-Läden, wo du alles machen kannst und Geld abheben und pipapo, die werden so detailgetreu umgesetzt, dass sogar die einzelnen Zeitschriften du dir anschauen kannst mit einem Cover und einer Beschreibung der redaktionellen Ausrichtung in etwa. Es ist unglaublich detailgespickt und aber auch japanisch und Over-the-Top-Kämpfe, sehr blutig auch die Kämpfe, also es gibt dann irgendwann einen Special Move, wo du mit deinem Gegner im wahrsten Sinne des Wortes den Boden aufwischt oder genau gesagt mit seinem Gesicht eben über den Betonboden schleifst. Das ist wirklich,
Hausfrau.
Also ich bin nicht zimperlich, aber es tut echt weh, ich lache da teilweise nur noch hysterisch im Video, aber es ist echt lustig und auch mal eine neue Erfahrung, weil diese Let's Plays zu machen ist etwas unglaublich Effektives. Da denkt man jetzt erst, was, oh, 30 Folgen, also Februar dieses Jahr 29 Folgen, eine halbe Stunde, das ist ja total aufwendig. Nee, ist es gar nicht, weil bei Let's Plays die Netto-Zeit, die man dann quasi verwerten kann als Video für die User da draußen, unglaublich dicht an der Bruttozeit ist, die man dafür investiert. Weil man macht natürlich nicht jeden Tag aufs neue Kameraaufbau und Mikrofon einrichten und Weißabgleich und zieht in den Greenscreen-Room um oder irgendwas. So, ich habe das halt jetzt im Februar in meinem Büro aufgebaut, hinter mir ein Greenscreen, die Kamera steht in einer festen Position, Mikro liegt bereit, Aufnahmegerät liegt bereit, ich muss mich nur hinsetzen und spielen und eine halbe Stunde Aufnahme sind für mich, keine Ahnung, ich gehe nur kurz aufs Klo, guck, ob meine Haare allzu wild rumstehen, sind vielleicht 35 Minuten Bruttozeit. Und dann kommt dazu noch vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten von einem Kollegen, der es dann hochlädt und veröffentlicht. Also es ist genial und man nimmt ja auch nicht nur eine Folge auf, sondern 3 am Stück. Also diese Let's Players, das sind echt coole Leute, die haben es wirklich raus.
Nächste Woche vergleich die Schminktipps von Jörg jeden Tag, oder?
Vergleich den Aufwand mit der Stunde der Kritiker, wo beide angeblich eine Stunde spielen, aber es ist ja viel mehr. Du musst aufbauen, dann machst du die Anmoderation, Abmoderation, dann suchst du Szenen raus, dann schneidet das bei uns meistens ja der Christoph. Da sind ungefähr 2 Mannarbeitstage pro Folge, obwohl die dann nur eine halbe Stunde lang ist. Also 2 Tage für eine halbe Stunde SDK kontra 45 Minuten für eine halbe Stunde Yakuza 5 Let's Play. Trotzdem, mir macht's einen Riesenspaß. Leider interessiert's keine Sau.
Das wäre meine Preisfrage gewesen. Ich will hier gucken, wie viele gucken mich jeden Tag deine Folge an, Jörg.
Du, auf YouTube 500, bei Gamers Global 300, mehr sind das nicht.
Also, machst du das für die ganze Sache? Da könnt ihr auch live Fragen stellen, oder wie machst du das? Oder nimmst du es auf? Oder?
Nee, es wird also YouTube-Let's Play. Also okay. Ganz, ganz klassisch. Ich finde es ein bisschen schade, ich würde es gerne weitermachen, aber das ist wirklich zu abgedreht.
Schwingtipps.
Aber für mich eine schöne, genau. Oh, da könnte man auch gut verdienen, nämlich Kosmetik dann noch anbieten und so. Also das habe ich jetzt deswegen natürlich viel gespielt. Und was ich tatsächlich, da wird jetzt der Michael wahrscheinlich weinen und Heinrich hat es wahrscheinlich auch schon downgeloadet und spielt schon. Moment, ich mach den Sound an. Hört sich auch gleich
japanisch
an. Auch gleich japanisch an, aber das ist die Birthright-Fassung von Fire Emblem Fates. Das ist nämlich seit Freitag irgendwie so 12, 13 Uhr europäischer Zeit aus dem US-Shop downloadbar, allerdings nur für die Privilegierten, die einen US-3DS besitzen. Sonst läuft es einfach nicht, weil Nintendo ja noch dieses urzeitliche, nicht nur Region-Lock, sondern auch Geräte-Lock und alles Mögliche macht. Und das ist also großartig. Ich konnte es erst 7 Stunden spielen, wobei netto wahrscheinlich waren es brutto 9 Stunden durch das Laden, wenn man zu viele Leute verliert. Und es ist wieder wirklich die volle Packung und viele neue Ideen drin. Und ich habe auch kapiert mittlerweile, wie sich das Birthright von dem Conquest unterscheidet, dass man dann als DLC dazu kaufen kann, was praktisch nochmal eine komplett eigene Kampagne ist.
Ich glaube, ganz wichtig, die Kaufberatung, ich glaube, das habe ich dich damals auch gefragt, welche soll ich jetzt kaufen? Da gibt es, glaube ich, eine sehr eindeutige Empfehlung. Ich habe nämlich auch nur das Birthright geholt, weil das ist das sanftere, das einsteigerfreundlichere, aber immer noch hart genug.
Genau, jetzt kann man kurz auf den Punkt bringen, also bei Birthright spielt sich's im Wesentlichen wie Awakening, also wie der letzte Serienteil. Das heißt, man hat diese festen Missionen und dann hat man aber auch unzählige Zufallsschlachten, Spezialschlachten und so weiter, die man nutzen kann, um einfach seine Leute aufzubauen. Und man hat auch bei Birthright ein eigenes Schloss, das man so im Tamagotchi-Stil so ein bisschen hochziehen kann, wo man neue Gebäude hinsetzt, wo man dann auch Gegenangriffe abwehren muss irgendwann. Und das ist so Birthright. Und überdies spielt man die Guten. Also das sind ganz klar die Guten. Man kann sich aber auch bei Mission 6 für die Bösen entscheiden. Und dann spielt man Conquest. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich werde es aber für den Test dann auf jeden Fall auch noch spielen. Und da hat man halt im Wesentlichen nur diese Set-Pieces. Und das heißt, dass man quasi jede einzelne der Story-Missionen quasi perfekt spielen muss, um seine Leute überhaupt auf den Stand zu bringen, wo man dann 3 Missionen weiter noch eine Chance hat. Und das ist schon eher die Hardcore-Geschichte. Und worüber ich noch gar nichts weiß, ist der zweite DLC oder quasi das Spiel, das man nur als DLC bekommt. The Invisible Army heißt es, glaube ich. Und das soll dann die Story eben noch abrunden und vollenden. Und ich weiß auch schon ein bisschen, um was es da wahrscheinlich gehen wird, welche Fraktion man da spielt, weil das die ist, die auch das Schloss angreift in Birthright. Also, ja. Und noch zu den Preisen, es kostet $40, wahrscheinlich wird es auch der Europreis sein für das Hauptspiel. Und dann kann man sich im Spiel eben als DLC das andere Spiel freischalten für €20 oder $20, was ich angesichts der zu erwartenden Spielzeit eigentlich fair finde. Also,
Jetzt muss ich mal kurz in die Runde fragen, weil wir haben ja einige große Strategen heute dabei. Die sind jetzt aber beim Thema Fire Emblem verdächtig ruhig. Ist das so eine Serie, die an euch vorbeigeht oder mögt ihr den Stil nicht?
Vorbeigehen? Herr Lenhardt, mir sind gerade wirklich die Tränen ausgebrochen, als Jörg...
Ich frag ja nur, schüchtern.
Du kannst dir meinen 3DS mal ausleihen. Die Leihgebühr besprechen wir dann außerhalb des Podcasts, oder?
Nee, also es handelt sich ja nur noch um Tage. Außerdem weiß ich dann wirklich nicht, was ich dann spielen soll. Bravely Second, Order of the Battle habe ich ja noch da liegen. Fire Emblem, da wird es dann mit der Zeit schon ein bisschen eng.
Das Gefährliche ist ja, diese 3DS-Sachen, jetzt auch Fire Emblem, ist ein wunderbares so abends vom Einschlafen im Bett spielen Spiel. Das ist so mit den Beziehungswerten muss man dann ein bisschen aufpassen, aber das ist wirklich sehr angenehm.
Apropos im Bett, Sie haben ja tatsächlich Fire Emblem für den westlichen Markt total entschärft. Zum Beispiel kannst du in dem erwähnten Schloss, kannst du nach jeder Hauptmission, kannst du, das ist so schön umschrieben, in the afternoon or for the night, you can invite a companion to your private quarters. Und dann kommt er da so reingelaufen und sagt so einen doppeldeutigen Satz wie, also ich werde dir jetzt was beibringen. Und in der japanischen Version kannst du dann auf dem Touchscreen die halt so oberhalb der Gürtellinie, aber im angezogenen Zustand, hallo, was auch nicht immer so viel angezogen ist übrigens, kannst du die dann betatschen und das macht sie glücklich und dann steigert sich quasi der Companion-Wert, was dir dann in der Schlacht wieder Vorteile bringt. In der europäischen Variante ist es komplett rausgestrichen worden. Die kommen zwar, die sagen ihr Sätzchen, dann kannst du noch eine Sekunde lang den Körper runterscrollen und das war's. Kein Touchscreen, nichts.
Also, das führt zur Abwertung, oder?
Oder auch keine besseren Werte in der nächsten Schlacht oder so? Oder kriege ich mir anders, werte ich dann halt?
Nee, du kriegst auf jeden Fall immer, ich weiß nicht ganz genau, wie es in der japanischen Fassung funktioniert, ob es da auch die Möglichkeit gibt, das dann nicht zu bekommen oder ob es einfach reine Bespaßung ist für die Leute, die sonst nichts befummeln dürfen. Aber das ist einfach immer ein automatischer Gewinn quasi. Also wenn du einen einladen darfst, oder eine, ist es also geschlechteragnostisch, dann kriegst du auf jeden Fall den Bonus. Was ein bisschen schade ist.
Bernhard, ist das so eine Art von Taktikspiel, die dich anspricht?
Ja, sicher, klar. Gerade auch deswegen habe ich mir unter anderem den XL geholt, weil die Augen werden ja nicht besser, aber ich will dann schon ein bisschen mehr auch was sehen irgendwo. Und ich warte natürlich auch drauf, klar.
Also, ach so, richtig. Ich habe nicht dran gedacht, dass jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme die armen Europäer ja noch nicht dürfen, weil der.
Nee, die dürfen noch sehr lange nicht. Nein, nicht ein bisschen später. Es gibt noch gar keinen Release-Termin.
Was?
Nein, es wird gemutmaßt vielleicht so im Mai, aber es steht noch nicht fest. Also offiziell ist es noch gar nicht angekündigt, so viel ich weiß, für Deutschland.
Roland, wir sollten eine Firma aufmachen. Ausnatt und Lenhardt, feine Videospielimporte.
Fire Emblem Forns bei dir. Mit geringen Aufpreisen, ganz genau.
Ja, genau. Dafür gibt's aber handgeschriebene Zertifikate.
Wir können die unterschreiben, die Dinger. Wie wäre das denn mal?
Ja, wir tun auch die Konsole signieren.
Genau. Also, liebe Hörer, wenn ihr das wollt, bitte kommentieren.
Natürlich. Gut, also, tief durchatmen. Ich glaube, wir haben jetzt alle dran gehabt. Und dann würde ich nämlich unauffällig zum Ende der Sendung überleiten mit einem ganz herzlichen Dank an den Bernhard Evers. War ein sehr charmanter und kompetenter Gast. Gerne wieder.
Ja, danke dir.
Und halt uns mal auf den Laufenden. Wir fädeln noch irgendwas ein. Wir kriegen doch sicher da irgendwie noch so irgendwelche Strategieprojekte noch gebacken. Spieleveteranen, das Rundenstrategiespiel, oder? Wie war's damit?
Ja, ich muss auch sagen, hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, wieder mit euch zu quatschen, weil es ist schon cool, so ein bisschen Spiele und alles und auch von der Riege her sehr, sehr nett. Und ja, vielen Dank da.
Und wir hören uns in einem Monat wieder. Herzlichen Dank. Und
nicht oder vergessen. Oder kürzer, wenn ihr beim Patreon spendet, kriegt ihr
Patreon
zu hören.
Ich wollte auch gerade noch die Kurve kriegen. Ich habe noch gar nicht unauffällig darauf hingewiesen, dass es auf patreon.com/spieleveteran. Na ja, gut, das wisst ihr alle inzwischen. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns mit einem sechsstimmigen Tschüss. Das war Folge 77 des Spieleveteranen-Podcasts. Und wer sich jetzt fragt, wo sich die anderen 76 Episoden wohl verstecken, der kann ja mal vorsichtig nachgucken auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Unterstützern unserer Patreon-Kampagne. Das sind liebe Menschen wie zum Beispiel Holger Bergmann, Sven Ramisch, Stefan Kasper, Markus Werner, Mario Müller, Ramon Schmidt, Markus Metzger, Christian Kohlheim, Andreas Butter, Jens Gonska und Xena Xaxis. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Liebe Grüße von den Spielveteranen.
Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Bernhard Evers sagen hören wollen.
Nachricht vom Hauptquartier. Das Podcast-Rundenlimit ist erreicht.
Nein, stopp. Ich habe diese Modifikation installiert. Wir können noch 4 Runden weiterreden, weil ich habe da eine Menge interessante Themen.
Nein. Immer mit deinen Mods. Ja.